dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Ausgleich bekommen. Was ist passiert?
Leverkusen! Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Hitzelsberger!
Das komplette Fleisch ist aus dem Grill, auf den Grill hierher gekommen.
Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und aus Beutelsbach zugeschaltet ist Sebastian Rose. Hallo Sebastian.
Hallo Ricky.
Sebastian, ich muss es direkt am Anfang der Sendung sagen. Heute findet das große Weihnachtssingen im Neckarstadion statt. Wir wären gerne dabei gewesen, das kann ich glaube ich auch für dich sagen. Aber die Pflicht ruft. Wie gehst du mit diesem niederschmetternden Moment in der STR-Geschichte um?
Ja, es ist schwierig für mich, denn als bekennender Weihnachtsultra wäre ich natürlich sehr gerne jetzt im Stadion und würde da mitsingen. Aber du hast mir jetzt hier den Termin hier reingedrückt. Ich habe immerhin im Hintergrund eine Lichterkette aufgehangen. Also das ist ein ganz kleiner emotionaler Trost für mich. Aber ansonsten, ich hoffe, man kann es irgendwo nachhören.
Also, ey, ich habe gleich was für dich. Aber ich habe mir den Glühwein wieder parat gestellt. Der wird mich durch diese Sendung tragen, da bin ich mir sicher. Und das Beste, Sebastian, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Wir haben tatsächlich eine Live-Schalte vorbereitet ins Neckarstadion und können immer mal wieder reinhören, wenn dort Weihnachtslieder geschmettert werden. Was hältst du denn davon?
Das finde ich super.
Also ich werde jetzt mal hier langsam reinfaden, wie die jungen Menschen so sagen. Es ist wunderbar, wir kommen genau richtig. Es wird gerade eingesetzt.
Ja, schon arg besinnlich.
Oh. Sing ruhig mit, Sebastian, wenn du den Text kennst.
Also textsicher bin ich halt überhaupt nicht. Ich wollte mich wirklich von der Stimmung eigentlich tragen lassen.
Das ist wunderschön. Mhm. Oh, jetzt wird's aber zackig hier. Mein lieber Herr Gesangsverein. Also wir werden immer mal wieder während der Sendung rüberschalten ins Neckarstadion und reinhören, wie dort wirklich ein Weihnachtsbänger nach dem anderen geschmettert wird. Aber das Gute ist, wir werden auch über Fußball sprechen. Du warst wahrscheinlich vorm Fernseher dabei, denn es gab nicht allzu viele Karten für Auswärtsfans für das Spiel in Heidenheim. Ich würde sagen, der VfB hat Heidenheim erfolgreich bekämpft und gewinnt das vierte Pflichtspiel in Folge. Weißt du, wann es das zum letzten Mal gab?
Vermutlich in der letzten Saison, oder? Also da haben wir eigentlich alle Rekorde gerissen. Insofern würde ich sagen, ja, in der letzten Saison war es garantiert.
Absolut. Es war die letzte Saison und zwar zwischen Spieltag 11 und dem DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den BVB. Und da schließt sich ein gewisser Kreis, denn das Spiel am 11. Spieltag, das fand auch gegen Dortmund statt. Also da haben wir praktisch den letzten richtig großen Erfolg eingefahren mit 4 Pflichtspiel-Siegen hintereinander. Es gab zwar dann noch Spiele, die wir unentschieden bestritten haben und auch eine Streak hingelegt haben, aber wirklich 4 cleane Siege hintereinander, das gab es schon eine ganze Weile nicht mehr. Ganz ehrlich, ich gewöhne mich so langsam wieder dran, also immer her damit. Dann gab es eine Auslosung und zwar für das Pokal-Viertelfinale. Der Gegner steht fest, wir sprechen darüber. Jamie Leveling verlängert natürlich heute an unserem Aufnahmetag seinen Vertrag. Ich kann mich an vergangene Tage erinnern, da fanden solche Verkündungen irgendwie immer erst 1 oder 2 Tage nach unserer Aufnahme statt. Inzwischen haben wir es hinbekommen, dass wir direkt davon erfahren. Danke und natürlich wichtig am Aufnahmetag, dass mein Lieblingsspieler hier den Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2029 verlängert hat. Wir werden darüber sprechen und in einem kleinen Transfer-Update auch noch über ein paar andere Kollegen von Jamie Leveling. Die U21, würde ich sagen, taumelt Richtung Winterpause, kassiert gegen den BVB 2 einen weiteren Wirkungstreffer. Hast du das Spiel gesehen?
Ich habe es dann tatsächlich irgendwann, glaube ich, nach dem 0-3 ausgemacht. Aber ich bin optimistisch reingestartet, aber dachte ich mir, dann gucke ich Bundesliga.
Also normalerweise wäre ich jetzt wirklich erbost darüber, dass du ja das Ergebnis spoilerst, aber ich glaube, die meisten wissen es eh und sind auch ganz froh, wenn sie nicht allzu viel darüber mehr hören. Wir werden trotzdem darüber sprechen, wie gesagt. Dann Mercedes-Benz Junior Cup, er steht vor der Tür. Gegen wen der VfB in der Vorrunde ran muss, erfahrt ihr später von uns. Und Sebastian, die Frage an dich. Wir haben in den letzten Wochen mehrfach herausragend Pokal und was weiß ich was ausgelost. Warum hat der VfB diese Chance nicht ergriffen und uns mit unserer Losbrotdose einfach mal diesen Mercedes-Benz Junior Cup auslosen lassen?
Ich vermute, weil Dennis Undaff und Christian Gentner auch bereit waren und die dann vielleicht das bessere Loshändchen hatten. Also vielleicht ist nur meine These.
Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass sie nicht zu uns sollten. Das kann es natürlich auch sein, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. So, und wer sich wundert, was ist denn eigentlich mit der Gegnervorschau? Die nehmen wir am Donnerstag auf, denn es kann sein, dass es bis dahin vielleicht noch das ein oder andere zu verkünden gilt. Und deswegen dachten wir uns, näher am Spiel sein, das ist unser neues Motto. Deswegen gibt's auch in dieser Woche zwei, und ich sag schon mal, kurze Ausgaben.
Genau, wir können ja auch gar nicht mehr anders. Ne? Wir sind jetzt ja die englischen Wochen so gewöhnt, also weniger als zwei Ausgaben pro Woche, das geht eigentlich gar nicht. Wenn wir schon keine zwei VfB-Spiele pro Woche haben, dann müssen wir das irgendwie kompensieren. Und wir haben ja heute gesehen, Jamie Leving, Dennis Undaff und Luca Reimund wieder auf dem Trainingsplatz mit der Mannschaft. Und da warten wir dann gerne die PK ab, um dann zu gucken, ob die vielleicht dann für St. Pauli eine Alternative sind.
So sieht's nämlich aus. Wir wollen nah dran sein. Das ist unsere neue Prämisse. Näher dran ist keiner. So, dann haben wir den Claim auch schon gesetzt. Gut, dann schauen wir mal nach Heidenheim. Der VfB Stuttgart, wie gesagt, gewinnt 3-1. Und bevor wir jetzt über das Spiel sprechen, möchte ich noch ganz kurz der SKS, der Schwabenkompanie Stuttgart, zum Geburtstag gratulieren. 18 Jahre ist die SKS am Start und gehört ja zum festen Kern unserer aktiven Fanszene. Von mir und sicher auch von dir alles Gute an dieser Stelle. Und ja, wirklich danke für den unermüdlichen Einsatz für unseren VfB.
Ja, absolut, gerade volljährig geworden, aber für eine Ultragruppierung ist das natürlich schon ein stolzes Alter und auch vielen, vielen Dank für die sehr schöne Auswärtschoreo in Heidenheim.
Oh ja, die war großartig, ein paar Bilder, zwei sind es ganz genau, blende ich jetzt hier mal ein, dann könnt ihr das nochmal miterleben, falls ihr es nicht gesehen haben solltet, war wirklich großartig, der ganze Block hat mitgemacht, es haben sich auch alle anderen Ultragruppierungen gemeldet und gratuliert, fand ich schon ziemlich cool und wenn wir schon dabei sind, die SKS sammelt am 21.12., also beim Heimspiel gegen St. Pauli, für die Vesperkirche, das ist die Leonardskirche in Stuttgart, Süßigkeiten. Ja, also zwischen dem 19. Januar und dem 8. März werden in der Vesperkirche mehrere tausend Mahlzeiten ausgegeben. Das kennt ihr natürlich, die Vesperkirchenaktion. Und das SKS möchte jetzt dafür sorgen, dass die Menschen dort nach ihrer Mahlzeit auch noch eine kleine Süßigkeit erhalten. Finde ich eigentlich ganz süß, muss ich
total
sagen.
Total, ja. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes süß. Genau. Und ihr könnt spenden in Naturalien. Und da wird zum Beispiel sowas gesucht wie Duplo, Kinderriegel, Hanuta, Haribo, ähnliche Produkte. Die könnt ihr alle spenden. Und das macht ihr dann am Samstag zum Eingang am Hockeyplatz. Das ist direkt gegenüber von der Haupttribüne. Und genau, ihr guckt halt einfach, dass ihr Original-Süßigkeiten mitbringt und nicht irgendwas Selbstgebackenes. Und natürlich müssen die Sachen original verpackt sein. Und das Mindesthaltbarkeitsdatum sollte natürlich auch noch in weiter Ferne liegen.
Das wäre gut, absolut richtig. Gesammelt wird zwischen 13 und 15 Uhr und ja, also wir verlinken das Ganze nochmal in den Shownotes. Großartige Aktion, unterstützt das bitte. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Haushalt überquillt mit Süßigkeiten und da wäre es doch schön, wenn man da ein wenig von teilen könnte.
Ja, und auch, ich meine, so geht's uns fast schon, Schokonikoläuse, wenn man die inflationär bekommt, wäre vielleicht auch noch eine Sache. Ich glaube, die kann man auch im Januar noch essen.
Ja, auf jeden Fall. Also, man kann sie ja umformen zum Osterhasen. Also, geht ja auch. Oder abessen, dass es irgendwann zum Osterhasen wird, das ganze Paket. Gut, sei es drum. Wir schauen auf die Aufstellung. Viele Veränderungen im Vergleich zum Spiel gegen die Young Boys gab's nicht. Nick Woltemade kam für Fabian Rieder in die Mannschaft. Ansonsten veränderte Sebastian Hoeneß seine Mannschaft nicht. Ja, Rieder trotz des guten Auftritts gegen eBay raus. Hat dich das überrascht?
Ein Stück weit schon. Ich hatte ja mich in der letzten Woche durchgesetzt und Enzo Mio auf die Bank gesetzt, um drei Assist-Rieder in der Startelf zu haben. Sebastian Hoeneß war anderer Meinung. Zu Recht auch, denke ich. Insofern, es war jetzt nicht wirklich überraschend. Ja, überraschend war halt, dass Heidenheim, glaube ich, auf 8 Positionen rotieren konnte und wir nur auf einer. Und da hat man auch gesehen, also die haben einen Kader, der dann vielleicht ein bisschen breiter ist zumindestens. Fand ich relativ spannend.
Ja, also vielleicht liegt es auch daran, dass man die talentfreien Tugenden einfacher umsetzen kann als jetzt das doch durchaus komplexe System eines Sebastian Hoeneß. Ich finde es trotzdem wirklich schon mal ein ein Mehrwert, dass wir inzwischen darüber diskutieren, ob jetzt ein Rieder spielt, ein Mio, ein Woltemade etc. oder ein Deal, den haben wir jetzt ganz außen vor gelassen. Und das trotz dessen, dass ein Dennis Under verletzt fehlt, dass ein Jamie Leveling noch verletzt fehlt, das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Der VfB hat Qualität, auch auf der Bank, wenn man so möchte. Und man sieht's ja an Nick Woltemade, der eigentlich jetzt den Schalter komplett umgelegt hat und fast schon nicht mehr wegzudenken ist aus der Startelf.
Genau, jedenfalls nicht in der Bundesliga, ne? Also da hat er sich jetzt komplett festgespielt und hat seinen Lauf, den er spätestens gegen Union Berlin begonnen hat, jetzt eindrucksvoll auch auf der Ostalb weitergeführt, weil das war, wir werden drüber sprechen, von ihm ein sehr, sehr stabiles Spiel.
Das muss man so sagen. Die Grundformation war ein 4-4-2, allerdings mit jeder Menge Varianz. Oft war es so, dass wir mit Ball im 3-4-3 agierten, Chabot und Roh bauten hinten auf, Maxi Mittelstädt hielt dann immer noch erstmal die Linie, blieb sozusagen mit den beiden auf einer Höhe, ging dann erst vor, Stiller, Karasor, Mio und Wagnermann fanden sich im Mittelfeld wieder und vorne hattest du Führig, Woltemade und Demirovic. Aber wir haben auch ein 3-2-2-3 gesehen, Enzo auf der 10, dafür ging Josch dann auf die Position des rechten Mittelfeldspielers, Stiller und Karasor versetzt hinter den beiden. Wir haben 2-4-2-2 gesehen, also auch das fand ich interessant. Dann hast du hinten nur noch mit den beiden Innenverteidigern aufgebaut, davor dann Mittelstädt, Stiller, Karasor und Wagnermann, dann auch wieder Enzo klar auf der 10, Führig auf der linken Halbspur und ja in der Offensivreihe, wenn man so möchte, Nick Woltemade und Ermedin Demirovic. Mehrere Sachen fand ich da spannend. Zum einen, dass Demirovic häufiger der Spieler war, der tiefer stand als Nick Woltemade. Eigentlich haben wir den ja als hängende Spitze oder 10 sogar verortet. Das wollte Sebastian Hoeneß so nicht, hat er auch auf der Pressekonferenz mehrfach betont. Und was ich wirklich beeindruckend fand, war die Flexibilität, die wir hatten in diesem Spiel. Und ich vermute mal, dass du die auch brauchst, um diese Mann-gegen-Mann-Deckung der Heidenheimer aufzubrechen und Räume zu öffnen. Aber das zu beobachten, wie fluide praktisch die Mannschaft diese Systeme auslebt und wechselt und wirklich diese Positionswechsel eigentlich nicht groß ins Gewicht fallen, also im Sinne von jetzt gibt's irgendwie ungenaue Laufwege oder dergleichen, das fand ich schon stark.
Nee, auf jeden Fall. Und ich war ja so auch für mich so ein Kampf der Kulturen ein Stück weit. Also der VfB mit viel Spielkultur, die Heidenheimer mit sehr viel Physis und du hast die Flexibilität angesprochen. Und ich, ja, die war da, aber die hat auch nur deswegen funktioniert, finde ich, weil der VfB auch diesen physischen Kampf im wahrsten Sinne des Wortes auch angenommen hat. Also die Härte, die Heidenheim vorgegeben hatte, die hat man angenommen. Da war man wirklich sehr robust. Die talentfreien Tugenden hat man auch auf den Platz gebracht. Ja. Und dann konnte man halt diese Flexibilität auch ein Stück weit ausleben und gegen eine Mannschaft, die halt dann so aggressiv gerade am Anfang anläuft, brauchst du das auch, um dir dann halt die Räume zu erspielen, um dann dem Gegner gefährlich zu werden.
Also den ersten Titel vergebe ich jetzt hier gleich in der Sendung. Den Knockdown of the Year kriegt von mir Ermedin Demirovic.
Immer spektakulär.
Der seinen Gegenspieler wirklich zu Boden wrestelte, dafür die gelbe Karte bekam, völlig zu Recht, aber die Aktion habe ich schon hart gefeiert, muss ich sagen.
Ja, du als Wrestling-Experte, das war ein Joke-Slam, oder?
Nee, das war eher ein Body-Slam, Sebastian.
Okay, ja, du.
Und ich bin ja mehr MMA-Experte und da würde man dazu Takedown sagen. So, und das war wirklich richtig gut gemacht von Ermedin. Ich gleich mein Statement setzen. Und ich glaube tatsächlich, dass sowas wichtig ist gegen Heidenheim. Ja, dass du so einen Typen drin hast wie Ermedin Demirovic. Weil ja, im Zweifel zieht er halt auch die Boxhandschuhe an und gewinnt dir das Match in Heidenheim. Und das finde ich wichtig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir das in der Saison und auch in der letzten häufiger gesehen haben, dass Mannschaften, die eben, wir haben es jetzt 3-4 Mal gesagt, über die talentfreien Tugenden kommen, natürlich auch mit einer gewissen Härte zu Werke gehen. Und wenn eine Mannschaft dann versucht, diese Zweikämpfer aus dem Weg zu gehen, da erinnere ich an Josh Wagnermann gegen Young Boys, der in den ersten Minuten dann Probleme hatte, nachdem er einmal weggeflext wurde, ja, dann beschneidest du dich ja selbst deiner größten Stärken, nämlich dem spielerischen, dem Passspiel etc. Und dann hat ja der Gegner eigentlich schon einen Fuß in der Tür. Und das haben wir diesmal nicht zugelassen. Das fand ich super. Fand ich wirklich richtig, richtig gut, dass wir da von Anfang an dagegen gehalten haben. In Phasen, muss man gleich dazu sagen, aber insgesamt hat der VfB das sehr gut gemacht. Gute Haltung, auch nach diesem wichtigen Sieg in der Champions League.
Genau, also gehe ich komplett mit. Ich hatte ja nach dem Spiel dann geschrieben, es war für mich kein gutes Spiel. Da habe ich dann auch viel Gegenwind bekommen. Aber ich fand es halt spielerisch, war es halt nicht immer gut. Aber es war natürlich eine gute Performance vom VfB. Und Spiele in Heidenheim, die sehen ja irgendwie immer gleich aus. Egal ob in der zweiten Liga, wo man dann sich in 2-1 irgendwie erkämpft. Egal ob im letzten Jahr, wo man dann verliert. Und auch in diesem Jahr, ne? Also es sieht irgendwie immer gleich aus. Die Heidenheimer mit extrem viel Physis, kleines Stadion, lautes Stadion und es sieht immer aus wie irgendein Pokalspiel auf einem seifigen, tiefen Rasen und diesmal der VfB halt wirklich von Anfang an dagegen gehalten und das fand ich halt tatsächlich stark.
Was man aus meiner Sicht noch hätte besser machen können, gerade in der Formation, die wir jetzt, oder in den Formationen, die wir gerade besprochen haben, waren so Dinge wie gegenläufige Bewegungen. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass du diese Flexibilität brauchst, um diese Mann-gegen-Mann-Deckung aufzubrechen. Und hast du früh gesehen, dass Gimba und Mainka wollte Mladen Demirovic eigentlich überall hin folgen. Ja, egal wo die waren, selbst auf der Toilette, die beiden waren mit dabei. Und hier hätte ich mir gewünscht, dass Enzo vielleicht auch mal früher die Tiefe attackiert oder auch Chris einfach mal ins Zentrum rutscht, ja, um einfach so ein bisschen Verwirrung zu stiften. Und jedes Mal, wenn wir das gemacht haben, hatten wir eigentlich auch gute Aktionen. Also ich möchte jetzt gar nicht kritisch rüberkommen oder zu kritisch rüberkommen. Ich fand, der VfB hat das ordentlich gemacht. Der VfB hat, ja, glaube ich, auch viel getestet, das Defensivverhalten der Heidenheimer, gerade zu Beginn, und hat dann sukzessive diese Schwachstellen Heidenheims einfach attackiert. Ja. Das Ding ist halt, Heidenheim ist auch in der Lage, relativ schnell Schwachstellen zu beheben. Ja, also es war im Endeffekt immer so ein Vortasten, geht hier was, nee, hier geht nichts, dann geht auf einmal was, dann korrigiert das Heidenheim, muss dir wieder was Neues einfallen lassen. Und wir haben es so oft die letzten Wochen gesagt, der VfB blieb geduldig und das sah nicht immer gut aus. Ja, da gab es auch mal Phasen, da hast du gedacht, okay, ich penne jetzt gleich weg. Aber insgesamt sehr diszipliniert und immer lösungsorientiert. Das hat mir wirklich richtig gut gefallen, muss ich einfach sagen. Ich habe auch nach dem Spiel geschrieben, ich wüsste nicht, was ich jetzt hier bemängeln soll. Natürlich gab es einzelne Fehler, sprechen wir auch gleich drüber. Aber insgesamt war das eine super abgezockte Leistung, oder?
Genau, das Einzige, was man, glaube ich, grundsätzlich kritisieren kann, ist, dass man mit dem 2:1 im Rücken das Spiel nicht frühzeitig zumacht, sondern dass es halt bis zur 85. noch spannend ist. Es steht 2:1 und du hast, oder ich zumindest hatte den Eindruck, okay, Heidenheim kann ein Tor erzielen, weil die Chancen waren gerade in der zweiten Halbzeit dann da und man hätte das Spiel vielleicht früher zumachen müssen, aber von der Einstellung her und so weiter kann ich dem VfB wirklich null Vorwürfe machen und auch wenig kritisieren und das Spiel am Sonntag in Heidenheim, das war ein Spiel, das hat der VfB in der Vergangenheit gerne verloren einfach. Das war so ein typisches Spiel, das man nicht gezogen hat und allein, dass man es gezogen hat und jetzt 4 Pflichtspiele in Folge gewonnen hat, da wird es mit Kritik halt schon schwierig und punktuell natürlich, da werden wir jetzt drauf kommen, aber man schießt 3 Tore in Heidenheim, sorry, also das war ein guter Auftritt.
Und Lerneffekt, was haben wir die letzten Wochen immer wieder gesagt, wenn der Gegner hoch anläuft, aggressiv presst, werden wir sofort fahrig, spielen die Pässe irgendwie nicht mehr so genau, es wird alles sehr, sehr schlampig. Auch da hat man aus meiner Sicht dazugelernt, weil in den ersten Minuten war Heidenheim durchaus aggressiv im Pressing unterwegs und schob auch hoch, aber wir blieben halt wirklich komplett ruhig, muss ich sagen. Wir bauten kontrolliert auf, hatten eine hohe Passgenauigkeit, eroberten die Bälle nach Ballverlust extrem schnell zurück. Und das will ich ganz kurz mal hervorheben und mit Zahlen untermauern. Seit dem Bochum-Spiel ist unsere Pässe pro Defensivaktionsrate konstant immer um 10 oder niedriger. Ja, nur mal zum Vergleich, zwischen dem Bayern-Spiel und dem Pokalspiel gegen Kaiserslautern lagen wir im Mittel so bei 14,6 Pässe, die wir zugelassen haben, bevor wir praktisch dann in eine Verteidigungsaktion gegangen sind. In den Spielen davor lagen wir sogar bei 7,8. Und mittlerweile sind wir jetzt dann also bei 9,3 im Schnitt angekommen für die letzten 10 Spiele. Und das sind wirklich gute Werte. Also damit bist du in der Bundesliga definitiv im oberen Drittel, wenn nicht sogar unter den Top 4. Das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Aber da sieht man halt diese Phase zwischen dem Bayern-Spiel und dem Pokalspiel gegen Kaiserslautern, mit Ausnahme Juve, würde ich sagen, war so bislang die schwächste Phase des VfB Stuttgart. Und danach hat man sich sukzessive gesteigert. Und auch da sind wir wieder bei den talentfreien Tugenden, die du dann auf den Platz bringen musst. Und so holst du dir dann auch, sag mal, diese Spielfreude wieder zurück, ja, weil du auf einmal merkst, okay, ich kann A, körperlich dagegen halten und B, wenn mir das gelingt, dann ist der nächste Schritt, kann ich auch wieder die kreativen Pässe, sage ich jetzt mal, spielen. Und das ist uns in den letzten Wochen des Öfteren geglückt, so würde ich es schon sagen wollen, ja.
Geh ich genau mit, also das war richtig gut, man hat wenig zugelassen, in der zweiten Halbzeit dann vielleicht zu viele Standards mal wieder, aber in der ersten Halbzeit sah das halt wirklich gut aus und der VfB hatte ja auch, glaube ich, was 65% Ballbesitz nach 45 Minuten, also das war, ja, der VfB hat das Spiel schon bestimmt und musste halt eigentlich nur aufpassen, wenn die Heidenheimer da mal, ja, gekontert haben oder halt Ballbesitz erobert haben, tief in der VfB-Hälfte.
Ja, und lange Bälle ist auch so ein Thema, kann Heidenheim theoretisch, hat der VfB sich auch was überlegt, und zwar stand unsere letzte Verteidigungslinie deutlich tiefer als sonst, mehrere Meter nämlich, und so konnten wir halt eben viele lange Bälle abfangen. 50 waren es, um genau zu sein. Und das ist ein sehr hoher Wert, den wir in der Saison erst zweimal toppen konnten. Also es war richtig gut. Und wenn Heidenheim dann kontrolliert aufbauen wollte, über die IVs, Mittelfeld etc., dann schoben wir eben gut raus und setzten früh nach. Dann sind wir wieder beim Thema Pässe pro Defensivaktion. Also rein, was die Verteidigungsleistung angeht, war das vom VfB sehr gut. Ja, Strafraum gut abgeschirmt, nur 11 Mal gelang es Heidenheim, im eigenen Ballbesitz in unseren 16er vorzudringen. Auch das ist ein super starker Wert. Ja, unser Mittelfeld liegt da wettbewerbsübergreifend bei 13. Und dann habe ich mir eine Frage gestellt, vielleicht kannst du mir das beantworten, ob Heidenheim überhaupt ein großes Interesse daran hatte, in unseren Strafraum vorzudringen. Denn es scheint sich ja mittlerweile rumgesprochen zu haben, dass Alexander Nübel Probleme, oder der VfB Stuttgart, wir sind ja ein Team, Probleme bei Distanzschüssen hat. Ja, also gerade in der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass Heidenheim immer wieder versucht, sich selbst in Abschlusspositionen außerhalb des Strafraums zu bringen und dann natürlich einen Dorsch einzusetzen, einen Wanner. Also das hast du schon gemerkt, dass man da immer wieder versucht hat, Lücken zu ziehen für diese beiden von mir angesprochenen Spieler. Dorsch hatte, glaube ich, nach 5 Minuten schon mal so eine Gelegenheit aus der Distanz. Ja, da hätte ich mir halt gewünscht, dass ein Enzo Mio noch mehr mit nach hinten arbeitet. Ja, und ich sag mal, entschlossener diese Rückwärtsbewegung mitmacht. Das fehlte mir so ein Stück weit. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass ein Sebastian Hoeneß das genauso von ihm wollte. Ja, wenn es so gewesen sein sollte, dann nehme ich das hiermit zurück. Aber also glaubst du, dass sich der Gegner da jetzt immer mehr drauf einstellt und tatsächlich sein Heil im Distanzschuss sucht?
Ich kann es mir nicht vorstellen. Also, weil es ist ja auch nicht so, dass irgendwie jeder Distanzschuss drin ist. Und ich weiß noch nicht, ob es das Heidenheimer Spiel generell so hergibt, dass man halt gerne auch mal von weiter weg drauf schießt. Aber ja, man hat in der zweiten Halbzeit gesehen, im 1:1 ist Alex Nübel halt bärenstark und vielleicht gibt es irgendwann mal einen Stürmer, der auf Alex Nübel zuläuft und dann abdreht und wieder aus dem Strafraum rausdribbelt und von da dann schießt, weil er sich da höhere Chancen ausrechnet. Ich weiß es nicht, aber ja, es war schon auffällig, dass man den Distanzschuss zumindest mal nicht gescheut hat.
Nick Woltemade, muss ich ansprechen, es war für mich bislang sein bestes VfB-Spiel. Also fand ich wirklich noch stärker als zuletzt gegen Union. Also einfach wirklich bärenstark von Nick, absolut tragende Rolle. Ich meine, ich glaube, jeder hat es mittlerweile schon mal besprochen, wie er die Bälle festmacht, war herausragend. Zu Beginn des Spiels hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, Heidenheim nimmt Nick Woltemade nicht richtig ernst. Da fehlte mir fast schon so ein bisschen der Druck der Heidenheimer auf Nick, vor allem, wenn er die Bälle mit dem Rücken zum Tor annahm. Das hat sich dann später geändert, aber ansonsten, die Werte von ihm sind wirklich gigantisch, ja. Also kein Spieler kam auf einen höheren XG als Nick Woltemade. Klar, spielt er 11 Meter mit rein, aber keine Sorge, da kommen noch bessere Werte. 24 von 27 Pässe brachte er an den Mann. Kein Spieler hatte mehr erfolgreiche Dribblings vorzuweisen als Nick Woltemade. Und das, obwohl ihm Sebastian Hoeneß gesagt hat, er solle nicht so oft ins Dribbling gehen. Trotzdem hat er immer noch die meisten geschafft. 5 bei 6 Versuchen, muss man dazu sagen. Kein Spieler hatte mehr Ballkontakte im Strafraum. Kein Spieler kam auf mehr Angriffsläufer als Nick Woltemade. Kein Spieler gewann mehr Zweikämpfe als Nick. Die Quote, wenn man die sieht, ist nicht berauschend. Die liegt bei 36%. Aber ich möchte es ganz kurz einordnen. Nick Woltemade führte am Sonntag mehr Zweikämpfe als Chris Führig, Angelo Stiller und Ermedin Demirovic zusammen. Ja, also Nick kam auf 47 Zweikämpfe, die 3 von mir genannten, auf 46. Und er gewann von diesen 47 eben 17. Und um das auch nochmal ganz kurz abzurunden, die 3, die die 46 zusammen erreichten, gewannen 26 davon. Ja, also das zeigt schon, Nick Woltemade hat extrem viel bewirkt für den VfB Stuttgart. Natürlich das Tor, Vorlage, Pre-Assist. Also das war für mich keine 10 von 10, sondern eine 10 mal 10, die Leistung.
Ja, absolut. Und die größte Auszeichnung, die er dann ja auch erlangen konnte, war die Tatsache, dass gerade in sozialen Medien sich viele Leute an Serhou Guirassy erinnert fühlten, gerade was die Ballablage angeht. Also mit dem Rücken zum Tor den Ball verarbeiten, den Ball sinnvoll ablegen, seine Mitspieler gleich in eine gute Position reinbringen. Das alles mit einer Bierruhe, wo man denkt, dem geht's halt irgendwie wie, weiß ich nicht, Neo in der Matrix, dass der alles irgendwie in Zeitlupe sieht. Und ja, du hast die Zweikämpfe angesprochen und der wurde ja so eng markiert von Mainka, glaube ich, dass ja quasi jede Ballberührung war ja ein Zweikampf. Also er musste ja den Ball immer behaupten. Er hat ja kaum jemals den Ball irgendwie frei bekommen, konnte damit was machen, sondern immer den Gegenspieler im Rücken oder auf den Füßen stehen. Und er hat sich da so oft durchgesetzt und hat dabei dann noch die Übersicht gehabt. Das war schon ziemlich beeindruckend.
Ja, kann man nicht anders sagen und sehen wir dann auch gleich beim 1:0, über das wir jetzt sprechen werden. Also da wollte ich erst mal hervorheben, dass es für mich total beruhigend war, dass der VfB mit dem 2. Torabschluss gleich mal in Führung gehen kann. Weil das war ja auch so ein Thema in der Saison, dass wir nur selten mit der ersten Chance eben direkt netzten, sondern unseren Chancen immer wieder hinterhergerannt sind. und am Ende uns fragen mussten, ja, warum sind wir jetzt hier nur mit einem Punkt oder gar mit einer Niederlage rausgegangen, obwohl ja viel mehr drin gewesen wäre. Und hier haben wir das genau andersrum gemacht. Zweiter Abschluss, das Ding ist gleich drin. Was man hier gesehen hat, der VfB verlagert mal gut. Ja, das wurde in den Minuten davor zu selten genutzt. Du hast immer wieder gesehen, Heidenheim hat da Probleme, wenn der Gegner schnell verlagert. Aber das haben wir noch nicht so attackiert, wie ich mir das gewünscht hätte, was wir damals gemacht haben oder in den ersten Minuten. Wir spielten halt viel nach hinten. Zu häufig aus meiner Sicht. Aber das ist genau dieses Testen. Also wieder schwer, das zu kritisieren, ja, weil wir testen halt eben an, wie verhält sich der Gegner, und dann spielst du halt mal zurück. Beim nächsten Mal springst du die Verlagerung und dann weißt du, okay, die Verlagerung, die funktioniert, und das nach hinten spielen ist einfach nur erstmal den Ballverlust zu vermeiden, und das macht ja dann durchaus auch wieder Sinn. Aber dennoch möchte ich sagen, Verlagerung, das wäre es gewesen gegen Heidenheim, und das funktionierte immer wieder gut. Und dann kommen wir zu Woltemade mit einem Rücken zum Tor, mit dem linken Halbraum, wird von Mainka direkt unter Druck gesetzt, aber der kann den Ball halt trotzdem festmachen, spielt anschließend weiter auf Maxi. Und das Entscheidende war halt, dass Nick nach innen auftritt und nicht nach außen. Ja, das muss er halt auch erstmal richtig machen. Viele Spieler würden wahrscheinlich eher nach außen abdrehen, Chris Führich auf jeden Fall. Und Nick dreht halt nach innen ab, Mittelstädt bekommt den Ball, zieht in den Strafraum. Der war gut besetzt vom VfB, und hier siehst du das Problem der Mann-gegen-Mann-Deckung einfach. Ja, weil wenn einer mal durchbricht, dann hast du eigentlich immer einen Spieler, der sozusagen frei ist. Denn in dem Moment, wo jetzt Maxi attackiert worden wäre, hätte er eben im gut besetzten Strafraum sofort einen Mitspieler gehabt, dem er den Ball hätte zuspielen können. Das wusste auch Heidenheim. Deswegen haben sie die beiden anderen, oder die drei waren es, glaube ich, sogar gedeckt. Ja, Mainka fehlte komplett, weil er eben Woltemade verfolgte. Und dann ist der Abschluss super, sauber ins lange Eck gelegt, perfekt ausgeführt, oder?
Ja, also in Stürmermanier wirklich dann vollendet, und das ist natürlich total wichtig, du hast es angesprochen, es ist erst die zweite Chance, Heidenheim müht sich wirklich 20 Minuten ab, investiert halt unfassbar viel, und der VfB hat die erste Chance, spielt halt super sauber aus, auch da wieder der Pass von Woltemade, auf Woltemade kommt von Maxi Mittelstädt, also es ist kein echter Doppelpass, aber trotzdem kind of Doppelpass. Also,
und er leitet Zeit mit ein, gell?
Genau, und läuft halt komplett sofort durch, und der Abschluss ist natürlich brillant, und du hast halt mit Maxi Mittelstädt und auch mit Josh Wagnermann auf den Außen halt einfach zwei Spieler, die halt auch offensiv gefährlich sind, und ja, und das war für mich auch so ein bisschen eigentlich eine Blaupause, wie man spielen kann, hätte ich mir dann tatsächlich noch ein bisschen häufiger gewünscht, auch auf der rechten Seite. Ich meine,
sehr guter Punkt.
Auch da kann man sich nicht beschweren, weil das Tor, dann das zweite, fällt über rechts, weil Joscha Wagnermann so einen Ball bekommt. Also auch da hatte man solche Momente, aber vielleicht noch zu selten.
Ja, gebe ich dir absolut recht. Und man sieht da, glaube ich, auch ganz gut, was die Unterschiede zwischen Maxi und Josh sind. Denn diese Give-and-Go-Aktionen, ja, wie eben da gesehen vor diesem 1-0, die sind es letzten Endes, die Maxi perfektioniert hat. Und bei Josh gibt es zwar immer wieder diese Lücken, er könnte das auch machen, macht's aber nicht, traut sich da nicht so recht. Und man sieht immer wieder Sebastian Hoeneß in der Seitenlinie, wie er ihn hochschiebt, animiert, geh, mach das jetzt mal. Und irgendwann macht das dann auch, und meistens entsteht dann zumindest mal für den Gegner Gefahr. Manchmal auch für uns. Es kommt immer drauf an.
Genau, wo man Josh Wagnermann dann zugutehalten muss, dass natürlich Maxi Mittelstädt auch in der letzten Saison mit Chris Führich das mehr oder weniger perfektioniert hat, das Hinterlaufen, das Durchlaufen, das Give and Go, die Doppelpässe und so weiter. Und dann denkt sich der Maxi auch, na, ob es jetzt der Chris ist oder ob es der Nick ist, ist mir eigentlich egal. Ich spiele den Ball vorne rein, ich kriege ihn wieder, ich laufe durch und ich schieße das Tor.
So ist es ja auch. Also muss man ja sagen. Es ist definitiv so. Sebastian, eigentlich hätten wir dann schon abpfeifen können. Hast du die Statistik mitbekommen, dass Heidenheim in dieser Saison nach Rückstand noch nie ein Spiel drehen konnte oder Punkte mitnehmen konnte?
Ja, aber Heidenheim hat dran geglaubt, und dass es sich ändern kann. Und der VfB hatte trotzdem auch ein bisschen Angst. Und das zu Recht, denn hat es ja nicht so lange gedauert. Aber wir hatten, glaube ich, vorher noch eine Chance von Chris Führich noch, ne?
Ja, aber du hast es eigentlich perfekt eingeleitet. Es geht ja um Glauben. Und es ging um einen Freistoß von Chris Führich getreten. Und auch da muss man immer so ein bisschen glauben, ob er dann auch wirklich was einbringt für den VfB Stuttgart. Also ich muss eigentlich wieder mit Woltemade anfangen, weil er hat ja wieder seine Füße mit im Spiel gehabt, weil er mit seinem raumgreifenden Dribbling eigentlich maßgeblich dafür verantwortlich war, dass es überhaupt erst mal zu diesem Freistoß kam. Dann waren es Mio und Dimirovic, die Heidenheims Defensive gut auseinanderspielten. Mio wird dann von Dorsch gefoult, wäre für mich eine gelbe Karte gewesen, sei es drum, ich hätte das ein paar Mal in diesem Spiel, also das hätte durchaus mal gelb geben können, reden wir gleich vielleicht nochmal zwei, drei Sätze drüber. So, dann nimmt sich Führich den Ball, ja, und ich muss zugeben, ich hatte null Hoffnung, null, dass dieser Ball gefährlich werden könnte. Dann habe ich mir jetzt im Zuge der Vorbereitung zu dieser Sendung mal die Statistiken rausgesucht, wann und ob Chris Führich überhaupt jemals in seiner Karriere einen Freistoß direkt verwandelt hat. Und in der Tat wurde ich fündig. Und zwar vor 6 Jahren traf er noch für den 1. FC Köln 2 beschäftigt gegen den BVB 2 bereits in der 4. Minute zum 1:0 per direkten Freistoß.
Okay.
Und jetzt wird das Ganze rund, denn das passierte im April, tatsächlich am 1. April 2019. Und 2 Monate später, rat mal, wo er dann spielte. Du wirst es wissen. Es ist nicht so schwer, Sebastian.
Ich habe die Frage, glaube ich, jetzt gar nicht verstanden.
Ich fragte dich, also Chris Führichs Freistoß gegen den BVB, den konnte man bestaunen im April 2019. Und 2 Monate später wurde er direkt abgeworben. Von welchem Verein, denkst du denn? Wurde er direkt abgeworben?
Ach so, natürlich vom BVB.
Natürlich vom BVB. Schon damals hat man so gescoutet wie heute.
Ja, großartig. Aber dann, wenn ich dir jetzt dann Glauben schenken kann, natürlich für den BVB kein Freistoßtor mehr gemacht. Und auch für Paderborn nicht. Und auch für uns noch nicht.
Also auch für uns noch nicht.
Stand jetzt,
aber der war stark. Super über die Mauer gezogen. Der war
knapp davor, ja.
Ja, und dann ans Lattenkreuz war es schon geil gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und er hatte auch nochmal einen guten Freistoß in der 38. Da löffelt er den rein, so in den Strafraum, fand ich auch nicht schlecht. Also
ja, wir sehen, er hat ja die Schusstechnik. Ne? Also wenn er gerade dann von links irgendwie aufzieht, und dann haben wir in die Saison auch schon gesehen, und das Ding dann halt aus 20, 22 Metern in den Winkel reinlegen kann, dann sollte es auch mit dem ruhenden Ball funktionieren. Also vielleicht in der Saison noch, wer weiß.
Was machen wir denn mit Christian Dinkert? Das war der Schiedsrichter im Spiel. Irgendwie ein bisschen wechselhaft unterwegs gewesen,
ja, oder? Ja, mal gut, mal schlecht. Am Anfang mit zu wenig gelben Karten. Am Ende dann hat er das Portemonnaie aufgemacht, hat er dann irgendwie ganz, ganz viele noch verteilt. Ich glaube, am Ende waren es 7 oder 8 gelbe Karten. Inklusive Sebastian Hoeneß, der auch eine gesehen hat, weil er sich darüber beschwert hat, dass der Schiedsrichter keine gelben Karten zeigt.
Nee, der hat sich beschwert darüber, dass er, sorry, das muss ich jetzt so sagen, aber so blind war und nicht festgestellt hat, dass Mios Abschluss eigentlich nicht ins Aus ging, sondern von einem Heidenheimer zur Ecke
wurde. Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, Schiedsrichter auch nicht, aber ganz viele Menschen im Stadion und am Fernseher haben es genau gesehen, und eben auch Sebastian Hoeneß hat sich ja halt tierisch darüber aufgeregt, zu Recht. Ich meine, da steht halt auch noch ein Linienrichter, der es nicht gesehen hat. Habe ich echt gedacht, Alter, also das solltest du schon sehen, wenn du als Job die Bewertung solcher Situationen hast.
Ja. Ja, nee, aber ich fand, seine Linie war irgendwie so ein bisschen inkonsistent. Und ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass er am Anfang ein bisschen härter durchgreift. Also die frühe gelbe Karte gegen Demirovic nach seinem Takedown war völlig okay. Aber dass zum Beispiel ein Paul Wanner irgendwie ohne gelbe Karte in die Halbzeitpause gehen kann, habe ich überhaupt null verstanden. Der hat so oft gefoult und sich dann noch beschwert. Und es waren teilweise auch Fouls, die einfach gelbwürdig waren. Also nicht nur die Häufigkeit. Und da hat er irgendwie keine Linie gefunden. Trotzdem war es jetzt kein komplett kaputtes Spiel vom Schiedsrichter. Es war, ich würde sagen, 3-.
Ich würde sagen, das war gehobenes Bundesliga-Niveau.
Ja, absolut. Kein entscheidenden Fehler gemacht, also überdurchschnittlich, ja.
Ja, also ja, ich habe mich ein paar Mal aufgeregt, weil Woltemade oft bearbeitet wurde, an der Hose gezogen wurde, am Trikot gezogen wurde, und es gab irgendwie nie Sanktionen. Das hat mich tierisch genervt.
Ja, es gab ja auch eine Szene, wo er, glaube ich, dann gelb gibt für Heidenheim, wo wir einen Konter laufen. Ich glaube, Wagnermann von irgendjemandem so relativ übel gefoult wird. Da muss er wirklich auch dann 2 gelbe Karten geben, lässt er ja Vorteil laufen. Aber ja, das passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Aber wie gesagt, für deutsche Verhältnisse war es eine okaye Schiedsrichterleistung.
Ja, es war schon eine kleine Kneipenschlägerei. Und das ist auch das, was man in Heidenheim, glaube ich, bewusst möchte. Weil diese Unterbrechungen, die killen natürlich den Spielfluss. Ja, das merkst du halt schon. Und ja, das schlicht sich dann so eine Phase ein beim VfB. Da gelang es uns halt eben nicht mehr, die Bälle lang genug zu halten. Und wir spielten zu wenig vertikal. Das, glaube ich, hängt schon auch mit diesen nicklichen Fouls, mit dieser Nerverei zusammen. Ja, und genau in diese Phase fällt dann eben auch der Ausgleich. Und ich weiß, ich habe es gelesen und ich sehe es wie ihr, wie die meisten. Enzo Mio hat da wirklich große Aktien drin. Aber, und ich möchte ihn jetzt nicht in Schutz nehmen, wenn man sich diese Situation anschaut, erkennt man, dass Enzo Mio hier eigentlich einen kontrollierten Pass spielen möchte, erkennt, dass das nicht möglich ist, und dann wartet er zu lang ab. Und ich hoffe, man kann das jetzt sehen. Ich blende die Bilder jetzt mal ein. Dann achtet mal bitte darauf, was Enzo macht, bevor er den Ball am Fuß hat. Er schaut nämlich nach einer Anspielstation, sieht dann, so interpretiere ich das zumindest, Nick Woltemade, schaut dann wieder zum Ball, bekommt ihn. Und in dem Moment, wo er dann nach vorne schaut, in Richtung Nick Woltemade, erkennt er eben, okay, der Nick geht nach vorne durch. Ja, und Dorsch bleibt praktisch stehen, sprich der Passweg ist zu. Zuspiel ist nicht mehr möglich. Und dadurch entsteht diese Verzögerung. Was hätte man jetzt besser machen können? Aus meiner Sicht hätte Nick entweder einen Schritt entgegenkommen können oder bleiben können. Dann hätte ihn Enzo anspielen können. Nick lässt klatschen und geht dann in die Tiefe. Also klassisches Steil-Klatsch-Steil. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Was aber nicht bedeutet, dass Enzo Mio in diesem Raum, in diesem Moment diesen Ball so nicht verlieren darf. Ich will nur erklären, wie es dazu kam. Ja, dann ist eben Schöpner da, erobert den Ball und dann, ja, ich weiß nicht, ob wir da noch irgendwelche Spieler mit reinnehmen können und einen Vorwurf machen können. Enzo versucht, glaube ich, noch den Ball zurückzuerobern, hat da ein bisschen Pech im Gegenpressing.
Genau, das würde ich tatsächlich ihm noch dann zugute halten, weil wir haben auch schon Enzo Mio gesehen, der Bälle verliert und dann geht der Kopf runter und macht nichts mehr. Und der verliert den Ball und er ist aber sofort wieder gewillt, den Ball zurückzuerobern und grätscht dann halt Schöpner noch den Ball auch tatsächlich weg, hat halt Pech, dass der Ball dann leider bei Wanner landet. Aber das fand ich halt schon gut, dass er seinen Fehler sofort wieder gut machen möchte. Und wir sind uns einig, er darf da den Ball nicht verlieren. Und wenn er keine Option hat, dann ja, schlag ihn lang, Bruder. Also dann, keine Ahnung, ne? Dann egal. Also du darfst da den Ball nicht verlieren, keine Frage. Aber er möchte es dann wieder gut machen. Und ansonsten hat, glaube ich, dann niemand mehr so richtig Aktien in der Aktion, außer natürlich Alex Nübel.
Ja, klar. Wanner zieht halt ab. Das Ding war auch hart geschossen, auch platziert geschossen.
Ja, und der geht ja, glaube ich, auch Richtung Winkel und dreht dann auch so wieder so ein bisschen ab Richtung Mitte. Also ich glaube nicht, dass er so eine ganz gerade Flugkurve hat, aber egal, ein Bundesliga-Torwart muss den halt halten.
Ja, er flattert, keine Frage. Und es ist mit Sicherheit auch kein leichter Ball, den man halten kann. Aber es gibt halt diese Regel, muss man fast schon sagen, wenn der Torhüter rankommt, dann kann er ihn auch haben. Und es sieht halt auch wirklich in diversen Einstellungen so aus, als wäre es möglich gewesen für Alex Nübel mit einem besseren Timing sozusagen oder Koordination. Ich weiß, ich habe ja auch keine Ahnung von Torhüterspiel. Ich sehe es nur und denke mir so, okay, den kannst du eigentlich halten. Und nach dem, was ich so gehört habe und auch was ich so gelesen habe, sind die meisten Experten auch der Meinung, den sollte er halten können. Jetzt ist es ihm nicht geglückt und ich sage gleich dazu, ich mache jetzt hier keine Brillendiskussion auf. Ich denke mir halt einfach, okay, so langsam, aber sicher ist es mir dann doch ein bisschen zu viel. Es ist in dieser Häufung an Distanzschusstoren, Gegentoren, einfach ein Problem beim VfB Stuttgart. Und da muss man dran arbeiten, keine Frage. Also es ist halt echt ärgerlich, wenn du dann durch relativ leicht zu verhindernde Tore immer wieder in Rückstand gerätst, weil wir eh schon das Problem haben, dass wir zu viele Gegentore bekommen. Also muss daran gearbeitet werden. Und ich hoffe, dass Steffen Krebs, Alex Nübel das irgendwie in den Griff bekommen. Hier bei diesem Tor gebe ich ihm vielleicht 30% Mitschuld. Den größten Anteil trägt Enzo Mio und Nick Woltemade vielleicht auch noch 10%. That's it. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt hier nur an Alex Nübel lag, dass der VfB Stuttgart den Ausgleich fressen musste. Ja. Ja, gut, wir können gleich weitermachen, Sebastian. Wir sind ja schon fast in der Halbzeit. Und du hast vorhin gesagt, du fandst von Enzo es richtig gut, dass er direkt nach dem Ballverlust nachgesetzt hat. Das erwartet man natürlich von ihm. Und was ich geil fand, er blieb eigentlich voll auf dem Gaspedal. Also nach dem 1-1 hast du richtig gemerkt, er wollte was gut machen. Er und der VfB Stuttgart, muss man sagen, zeigten sofort eine Reaktion. Schon in der 45. Minute gab es eine gute Chance. Auch hier macht Nick den Ball wieder richtig gut fest. Dann ist alles One-Touch. Also guckt euch diese Aktion nochmal an. Leider habe ich die Bilder von der DFL davon für diese Aktion nicht bekommen. Aber es ist alles One-Touch. Chris schippt auf Maxi, Longline. Mittelstädt legt auf Enzo. Der ist im 16er und zieht sofort ab. Das ist herausragend. Dann wehrt Müller das Ding noch ab. Wagnermann hat dann noch die Nachschusschance.
Genau, der macht nämlich nicht One-Touch, weil sonst wäre er wahrscheinlich drin gewesen, weil der nimmt ihn nochmal an und dann dauert alles viel, viel zu lange. Und da habe ich auch gesagt, hey, schieß doch sofort. Wäre zwar eine Riesenchance und viel zu umständlich halt.
Ne? Braucht zu lang, ist nicht konsequent genug. Da hat man wieder gemerkt, warum vielleicht Josh Wagnermann nicht unbedingt in der Offensive bestens aufgehoben ist. Andererseits kommt er halt auch Dorsch angerannt. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass Josh Wagnermann durchaus Respekt davor hat, irgendwie am Knöchel getroffen zu werden. Und das kann ich auch verstehen.
Mit seiner Historie, klar.
Ja, Mittelfußprobleme etc. Vielleicht spielt das schon eine Rolle. Ja, kann sein, weiß ich nicht. Ja, aber die Aktion war gut, stark, wie die Räume hier bespielt wurden. Im Anschluss gab es dann direkt noch eine Ecke, die gefährlich war. Demirovic am zweiten Pfosten stand da. Und es war einfach stark, wie der VfB gedanklich eben nicht in die Pause geht, sondern giftig bleibt und sich dann auch belohnt in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Wir müssen hier Stiller mit reinnehmen, denn der wird im Druck angespielt, löst das dann auf der linken Halbspur auf. Mit etwas Glück, muss man sagen, kommt der Ball auf Führig. Der leitet auf Woltemade weiter und dann macht Nick halt wieder extrem klasse. Im Gegensatz zu Josh Wagnermann lässt er halt Niklas Dorsch einfach an sich abprallen, ja, spielt dann den Ball raus auf Josh. Gute Passschärfe, super gespielt. Josh nimmt den direkt, zieht den Ball zum zweiten Pfosten, gute Flanke. Dort laufen drei Stuttgarter ein. Und das war einfach perfekt, weil Demirovic, Mio, Führig, alle gehen in die Box, war super. Und dann Enzo, reaktionsschnell, muss man sagen, macht das Ding per Kopf rein. Und das war, glaube ich, nicht so leicht, weil er musste super schnell reagieren. Ja. Mhm. War, tolles Tor.
Tolles Tor und also Boxbesetzung war über das ganze Spiel gut, fand ich. Also wir hatten immer sehr viel Personal im Heidenheimer Strafraum. Wenn die Bälle dann reinkamen, dann wurde es auch meistens gefährlich. Und ja, da irgendwie, besser geht's eigentlich nicht. Ne? Demirovic ist dann relativ zentral hinten. Da hattet noch Enzo Mio. Ich glaube, der Ball, da ist auch ein Heidenheimer auch noch irgendwie kurz mit dran, glaube ich sogar. Aber er steht da halt und macht das Ding dann halt per Kopf, in Stürmermanier, wie schon in der Champions League gegen Prag. Und ich glaube, er macht wahrscheinlich auch nicht so viele Kopfballtore, aber schon das zweite in dieser Saison.
Das zweite in dieser Saison, das dritte in seiner Karriere. Hm. Auch dazu eine Anekdote, Sebastian. Was glaubst du denn, gegen welchen Club hat Enzo Mio sein drittes Kopfballtor, oder in dem Fall sein erstes Kopfballtor, erzielt?
Ich hab's jetzt leider schon erspickelt in unseren Sendungsdienst, aber Dortmund ist halt irgendwie so ein wiederkehrendes Thema, oder? Also ja. Sind diese Vereine irgendwie miteinander verbunden? Ich weiß es nicht. Also ich meine, es ist mittlerweile unsere Zweitvertretung in der Tabelle zwar hinter uns, aber trotzdem, also VfB und Dortmund, diese Connection, die etabliert sich irgendwie beängstigend stark.
Es war in der Youth League 2018, da traf Enzo Mio zum 1:0 per Kopf sein erstes Kopfballtor auf großer Bühne, wenn man so möchte. Und ich glaube, da hat Sven Mislintat ihn auch entdeckt. Ja. Denn Enzos Spiel gegen den BVB mit Monaco war super gut. Ich habe mir eigentlich nur den Kopfball anschauen wollen. Dann habe ich mir das zweite Tor auch noch angeschaut, da war Enzo auch involviert. Und dann habe ich mir die komplette Halbzeit angeguckt. Und Enzo Mio war halt wirklich der Unterschiedsspieler schlechthin. Und ich glaube echt, dass Sven Mislintat damals auf ihn aufmerksam geworden ist. Ich weiß nicht, ob er welchem Amt er damals noch beim BVB war oder ob das schon die Zeit war, als er bei Arsenal unterwegs war, müsste eigentlich so gewesen sein, aber er hat natürlich immer ein Auge auf seine Jungs. Also kann schon sein, dass es tatsächlich da die Connection gab. Aber das war ein Enzo Mio in absoluter Topform.
Gut. Ja, und das war er auch tatsächlich in Heidenheim. Also ich fand es stark, wie er sich trotz des Fehlers dann auch wieder in diese Partie reingespielt hat und auch so ein Stück weit reingezeckt hat. Ne? Er ist ja, du kannst mir schon diesen Stempel aufdrücken, Edeltechniker. Ja. Aber, das haben wir schon ein paar Mal gesehen, also auch wenn der Gegner robust zur Sache geht, da hat er nicht unbedingt Probleme mit. Also er hält dann dagegen und hat, weiß nicht, ob er Spaß dann hat, aber er kann auch solche Sachen meistern und sich da mit Technik und auch Robustheit dann wirklich wehren.
Und das macht er immer besser, finde ich. Mhm. Er wird da immer sicherer, robuster. Und du hast ja bei ihm einfach aufgrund der Physis immer so ein bisschen die Sorge, dass er sich verletzen könnte oder abprallt an Gegenspielern. Aber
jetzt mal ehrlich, war der jetzt, als er seit er bei VfB ist, eben mal länger verletzt eigentlich?
Ja, zu Beginn halt, ja.
Ja, zu Beginn, aber genau. Seitdem nicht mehr.
Nee. Sehr stabiler Spieler. Erinnert mich so ein bisschen, ich glaube, wir haben das auch schon mal gesagt, oder? An Musiala. Nicht jetzt von den Techniken, also Musiala ist schon noch mal ein Level drüber, rein vom Spielerischen her. Aber bei Musiala hast du ja auch immer die Sorge, dass der sich verletzen könnte bei jedem Zweikampf. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ja. Er verletzt die anderen. So. Und bei Enzo habe ich auch so das Gefühl, vielleicht auch ein bisschen der Napoleon-Komplex, ja, dass er da besonders aggressiv zu Werke geht. Aber mir gefällt's. Also der darf ruhig giftig bleiben. Wir brauchen so Typen, sage ich dir so, wie es ist. Ich möchte nicht so eine glattgebügelte Truppe haben, die komplett austauschbar ist. Ich möchte sehen, wie Leute da auf dem Platz, wie denen der Kragen wirklich platzt, wie sie ausflippen, wenn was gegen ihn gepfiffen wird, wenn was nicht so gelingt. Das darf alles sein, solange du das dann in positive Energie umwandeln kannst. Und Enzo hat's bewiesen. Er hat's geschafft. Mhm. Halbzeit, kleine Anpassung beim VfB Stuttgart. Wir sind zurück beim alten System 4-2-3-1. Das sah dann auch zunächst ganz ordentlich aus, fand ich vom VfB Stuttgart. Also der Beginn der ersten Halbzeit war keine Vollkatastrophe. Auch wenn Heidenheim die erste Chance hatte, muss man sagen, durch Kaufmann, da fehlte mir so ein bisschen dieses Momentum beim Zupacken des VfB Stuttgart. Das war ja eigentlich eine 3-gegen-1 Situation und trotzdem kam Kaufmann noch zum Abschluss. Keine große Gefahr, sei es drum, aber dann begann eine richtig gute Phase des VfB Stuttgart und die wurde auch eingeleitet mit einer Chance von Enzo Mio, Mittelstädt auf Woltemade, Nick dann wieder brutal gut mit dem Rücken zum Tor und dann spielt er halt so einen herausragenden Pass in den 16er auf Mio, der von halbrechts startet und ich glaube, er will ihn den Ball auf den linken Fuß legen, ja, und ich glaube, wenn er ihn direkt mitnimmt, am besten mit nach vorne, dann hat er eine Bombengelegenheit, hier zum Abschluss zu kommen. Und so verpasst er eigentlich diesen perfekten Moment. Ja, und super ärgerlich. Er hätte auch die technischen Fähigkeiten gehabt, den Ball vielleicht mit der Ferse nach hinten auf Demirovic abzulegen. Ich glaube, nach dem Block gegen Müller muss er ihn eigentlich auf Demirovic legen, den Ball. Dann steht's ja schon früh 3-1 und das Ding wäre zu gewesen.
Genau, aber selbst wenn Enzo den Ball reingemacht hätte, also das Beste an der ganzen Aktion war der Pass von Nick Woltemade. Mhm. Also wieder mit dem Rücken zum Tor, wieder den Gegner im Rücken. Er nimmt den an, er verarbeitet und der Pass, der ist ja, also besser kann man diesen Pass nicht spielen. Also wenn der auf Maxi Mittelstädt schon gut war, dann war der sensationell. Also Tempo stimmt, Richtung stimmt, alles stimmt da. Also das, ich saß da wirklich mit offenem Mund vorm Fernseher, weil ich dachte, also wie kann man so einen Pass spielen? Eben noch mit dem Rücken zum Tor. Und jetzt dreht er sich dann halt und dann spielt er so einen Pass. Sensationell. Und ja, und das ist so meine Kritik am VfB bei dem Spiel. Da hättest du das Spiel eigentlich zumachen können eigentlich. Ne? Nach 50 Minuten, nach 52 Minuten. Der muss eigentlich drin sein, der Ball.
Ja, zweifellos. Chris hatte ja auch nochmal eine gute Chance nach einer Flanke. Also was heißt Chris, er hat die Flanke auf den zweiten Pfosten gespielt und dann fliegt das Ding ganz knapp am Pfosten vorbei. Wagnermann kommt da, glaube ich, noch angelaufen, kommt aber nicht mehr in den Ball, aber das war halt auch nochmal eine gute Gelegenheit. Und das war, du hast es richtig gesagt, so eine Phase, da presste Heidenheim auch nicht mehr so gut wie zu Beginn der Partie. Es gab größere Lücken, sie agierten nicht mehr im Verbund. Da musst du eigentlich mehr von profitieren und das Ding halt zumachen. Stattdessen kam es genau andersrum. Heidenheim kam über Standard zurück ins Spiel, beendete so die Drangsphase des VfB. Da hatten wir 7 Abschlüsse in 14 Minuten, also es war schon richtig gut. Aber diese Standards, die bleiben halt einfach ein großes Problem, weil wir im letzten Drittel so oft so unsauber klären, dass der Gegner dann halt eben Einwürfe hat oder im schlimmsten Fall auch Ecken. Und da muss man sich ja fast jedes Mal Sorgen machen, ja, dass jetzt das Ding gleich reinfliegt. Ich weiß auch nicht, was man da noch machen soll, aber jetzt in dem Fall war es eben Honzak, der die Möglichkeit hatte in der 58. Minute nach einer Hereingabe auf den zweiten Pfosten. Er ist ja komplett frei, nimmt den Ball da mit vollem Risiko, da hatten wir noch Glück. Und dann ging es weiter mit einer Doppelchance für Kaufmann. Wir lassen da Heidenheim auch zeitweise wirklich um unseren 16er relativ teilnahmslos rumtrippeln, ja, beziehungsweise verlagern. Da fehlt da halt komplett der Zugriff. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Es war ja auch relativ nah an der Halbzeitpause dran. Also würde ich jetzt sagen, es ist keine Frage der Kraft, zumal ja Heidenheim auch noch ein Spiel in den Knochen hatte vom Donnerstag. Ja, und dann Honzaks Hereingabe wird von Wagnermann einfach nicht unterbunden. Ja, das ist mir ein paar Mal aufgefallen, dass Josch nach hinten nicht ganz so aufmerksam war, wie er das sonst ist. Und vor dem Tor verpasst dann Mikkel Kaufmann nur ganz, ganz knapp. Ich könnte mir vorstellen, dass Chabot da noch rangekommen wäre, wenn Kaufmann den Ball hätte erreichen können, weil Chabot eigentlich auch ein herausragendes Spiel gemacht hat. Super unaufgeregt, viele Klärungen, wichtige Duelle gewonnen und eigentlich immer im richtigen Moment zugepackt.
Ja, finde ich auch. Und auch Rouault nehme ich mit dazu. Also die Innenverteidigung, die war wirklich sehr solide. Mhm. Und ich hatte immer den Eindruck, okay, es kann gefährlich werden. Die Heidenheimer können in unseren Strafraum kommen. Aber im Endeffekt haben wir da dann zwei Innenverteidiger, die dann fast alles wegverteidigen. Und das fand ich gut. Und also defensiv für mich ein gut. Und auch offensiv geht da immer mehr. Das hat man auch wieder gemerkt. Also wenn der VfB in einer Defensive den Ball gewinnt, gerade Rouault, also auch was dann Pässe nach vorne geht, das wird tatsächlich langsam, aber immer besser.
Auch bei Jeff. Ja, vorwärts verteidigen, Pässe nach vorne, waren ein paar Aktionen richtig gut von ihm, deutlich besser als zu Beginn der Saison, das muss man so sagen. Dann gibt es nochmal so eine Nummer mit Alex Nübel, über die wir sprechen müssen, nach einer Ecke der Heidenheimer. Da sieht Alex nicht besonders gut aus, muss ich sagen. Er kommt raus und will die Ecke irgendwie so runterpflücken. Es ist nicht ganz leicht, weil er auch noch von Wagnermann behindert wird dabei. Aber dennoch muss er es halt besser machen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe so das Gefühl, der wirkt aktuell nicht so klar. Und bei einem Torhüter seines Formats würde ich halt, wie gesagt, genau diese Klarheit erwarten. Und das fehlt mir aktuell. Karasor klärt dann noch im letzten Moment vor Kaufmann.
Ja, total. Also, dass er die Ecke dann nicht runterpflücken kann, okay. Aber dann ist er ja quasi auf dem Boden und kann den Ball dann nochmal festmachen und schafft das erneut nicht. Also, das ging dann schon fast so ins Slapstickhafte. Da sah er halt einfach überhaupt nicht gut aus. Und das war auch so ein bisschen Zeichen seiner Unsicherheit, die er mittlerweile so ein bisschen ausstrahlt, was echt nicht gut ist, weil er kann es besser, das wissen wir. Und ich hoffe, dass er aus der Phase sehr, sehr schnell wieder rauskommt.
Sebastian Hoeneß reagiert dann in der 74. Minute, bringt Fabian Rieder und Ramon Hendricks für Enzo Mio und Chris Führig, stellt situativ auf Fünferkette um. Und du merkst halt, Heidenheim hat Blut geleckt, muss man einfach so sagen. Die kämpften so hart um diesen Punkt.
Ich meine, die haben, glaube ich, 6 oder 7 Spiele vorher alle 8 verloren,
glaube ich.
Oder 8 sogar. Mhm. Und die wissen ja auch, also der Punktgewinn, der ist so nah wie vielleicht schon seit lange nicht mehr. Und die wollen diesen Punkt dann unbedingt zu Hause behalten und das zu Recht. Und dann gehen sie auch ins Risiko und werden in der Phase dann auch nochmal stärker und spielen ihre besten Chancen heraus.
Wobei man dazu sagen muss, dass der VfB qualitativ schon das überlegenere Team war. Das hast du schon gemerkt. Aber du hattest halt immer wieder so Momente wie von Marlon Busch, der rechts scharf vors Tor flankt und dann knallt der Ball halt auf einmal an den Pfosten. Ich glaube, Nübel wäre da gewesen, aber da erschrickst du schon nochmal kurz. Mhm. Und Matthias Honsack hat ja diese Mega-Chance dann in der 79. Minute entstanden aus einem Einwurf von uns. Ja, mhm. Das ist auch, was mich jedes Mal fuchsig macht. Und da war es dann mal Nick Woltemar damit einer nicht ganz so guten Aktion, weil er den Ball eben nicht festmachen konnte. Aber auch der Rest der Mannschaft verfällt hier wieder in so eine Passivität, die uns schon so viele Gegentreffer in dieser Spielzeit eingebracht hat. Rieder sieht da nicht gut aus gegen Schöppner, weil er ihn einfach ziehen lässt. Das war echt schwierig. Und dann gibt's den Pass von Schöppner auf Honsack. Und da sieht Josh Wagnermann wieder nicht gut aus. Und das hatten wir, glaube ich, neulich schon mal, dass Josh bei diesen Diagonalpässen des Gegners sehr oft sehr schlecht aussieht. Ja. Und dann hat Honsack das 2-2 auf dem Fuß. Und da muss man sagen, wie Nübel da den großen Block stellt und das Ding klärt, das war halt mega.
Also damit hat die Aktion vorm 1-1 oder die zum 1-1 führte, mal mindestens wieder wettgemacht, weil da hält er den VfB im Spiel beziehungsweise verteidigt die Führung, weil sonst wäre das ein ganz, ganz schwieriges Spiel gewesen. Also das war richtig, richtig großartig. Ja, und wie gesagt, aktuell, glaube ich, hast du gegen Alex Nübel bessere Chancen mit dem Distanzschuss als im 1-1, weil da ist er einfach richtig, richtig stark.
Ja, du meinst, Honsack hätte schon direkt von außerhalb des Strafraums abziehen sollen. Absolut, klar. Vermutlich trifft's das. Ja, bei Wagnermann müssen wir mal ein bisschen beobachten, wie er da weitermacht. Positionierung, wie gesagt, gerade bei diesen Diagonalbällen, bei Verlagerungen und so, nicht immer ganz so gut. Ich finde, in 1-gegen-1-Duellen ist er schon geil. Also das mag ich schon, wie er da auch hart zu Werke geht. Und vor allem das Gute ist immer, wenn Gegenspieler an ihm abprallen oder halt zu Boden gehen, wie er da immer so mehr oder weniger sagt, Alter, steh auf, was willst du eigentlich? Also ist überhaupt kein Problem hier, spiel weiter oder lass es bleiben.
Ja, das hast du auch gegen Heidenheim wieder gesehen. Er hat diesen Kampf angenommen und er ist halt einfach ein Kleiderschrank, der mit 34 km/h über den Platz rennen kann und das hat er gegen Heidenheim auch reingebracht und seine Gegenspieler hatten auch keine gute Zeit. Also der ist schon sehr physisch reingegangen und das war klasse und das war auch wichtig, dass er es gemacht hat. Aber du hast angesprochen, gerade diese Situation mit den Diagonalpässen sieht nicht immer so geil aus.
Der schnellste Kleiderschrank in Cannstatt, herausragend. Hoeneß reagiert nochmal, brachte in der 82. Minute Keitel für Demirovic. Jetzt spielen wir mit einem klaren 5-3-2 und für mich war Keitels Einwechslung echt wichtig, weil die brachte nochmal Stabilität rein. Ich kann jetzt hier nicht groß Werte vorlesen von Jannik Keitel, aber er hat der Mannschaft irgendwie gut getan, hatte ich so das Gefühl.
Ja, ich finde auch die Umstellung und auch Jannik Keitel hat schon noch mal ein bisschen Ruhe mit reingebracht und du hast ihm auch angemerkt, nach dem Spiel gegen Bern, finde ich jedenfalls, dass ihm das so ein bisschen mehr Selbstsicherheit gegeben hat. Das Tor und der gute Auftritt unter der Woche und er kam halt rein und hat der Mannschaft etwas gegeben und da muss man sagen, das habe ich bislang noch nicht gesehen, wenn Jannik Keitel eingewechselt wurde vor dem Spiel gegen Bern und ich hoffe, auch da geht der Trend jetzt nach oben und er bekommt dann mal mehr Spielzeit und kann dann perspektivisch auch mal einem Stiller oder einem Karasor mal vielleicht eine Pause gönnen.
Ja, also nötig wäre die vielleicht für den einen oder anderen auch mal. Also ich bin da ganz deiner Meinung, wäre gut, wenn wir da noch ein Backup haben für die Zukunft. Dann sind wir eigentlich schon am Ende, müssen aber noch über den Elfmeter sprechen, rausgeholt von Fabian Rieder, der ja auch eingewechselt wurde. Woltemar, der leitet das wieder super ein. Nach einem Einwurf leitet er halt diesen Ball also so elegant weiter auf Rieder. Das erwartest du halt einfach nicht von so einem Giganten da vorne drin. Macht er halt super. Und dann trifft Gimba Rieder meiner Meinung nach an der Wade. Ich verstehe gar nicht, warum Frank Schmidt im Nachgang darüber noch diskutieren wollte. Für mich war es eine klare Berührung, die eben dazu führt, dass der Spieler zu Fall gebracht wird. Und das muss dann auch ein Elfmeter sein, oder?
Ja, ich finde schon, dass es ein klarer Elfmeter ist. Andererseits haben wir solche Situationen auch schon gesehen, wo dann kein Elfmeter gepfiffen wurde und dann wäre es wahrscheinlich auch kein riesiger Skandal gewesen. Die Berührung ist relativ leicht, aber sie ist da und ich finde, man muss den Elfmeter geben. Andererseits hätte Dinger den jetzt nicht gepfiffen und wir hätten 2-1 gewonnen, würden wir uns wahrscheinlich auch jetzt nicht großartig darüber aufregen, dass er nicht gegeben wurde, weil es war jetzt nicht der klarste Elfmeter der Welt, aber es war ein Elfmeter.
Für mich. Alle Elfmeter für den VfB sind die klarsten
natürlich,
der Welt.
Natürlich.
Nee, ich gebe dir recht, aber ja, also für mich ist es einer und wurde auch richtig entschieden. Ich glaube nicht, dass Heidenheim jetzt hier wirklich noch die große Wende geschafft hätte. Sie haben es ja immer wieder versucht, aber wer weiß es. Also natürlich, am Ende war es spielentscheidend und was mir aufgefallen ist, Maxi ist dann gleich in Richtung Nick Woltemade gelaufen, der sich schon den Ball geschnappt hat. Und dann wurde zwischen den beiden ausgemacht, wer denn jetzt schießen würde. Denn Sebastian Hoeneß sagte, wenn Enzo und Ermedin Demirovic vom Feld gegangen sind, sein sollten, so muss man es ja sagen, die haben es ja im Vorfeld besprochen, dann müssen es Nick Woltemade und Maxi Mittelstädt unter sich ausmachen. Bedeutet auch, dass die beiden von mir erstgenannten offensichtlich immer noch die erste Wahl sind, trotz der verschossenen Elfmeter. Also Demirovic und Enzo Mio sind die etatmäßigen Elfmeterschützen. Aber ich sag dir ganz ehrlich, in dem Moment, wo ich Nick Woltemade mit diesem Ball gesehen habe in der Hand, war für mich klar, okay, der trifft halt.
Also da gibt's das war absolut klar. Und ich gehe mal davon aus, dass Maxi Mittelstädt zu Nick Woltemade gegangen ist und gesagt, Junge, du schießt.
Schieß ihn in die Mitte.
Ja, schieß ihn in die Mitte, genau. Nee, aber ja, das ist ja, er hat gerade einen Lauf und er hat mittlerweile auch so ein Stück weit, er arbeitet sich eine Aura auch, also nicht nur aufgrund seiner Größe, sondern du hast ein gutes Gefühl, wenn Nick Woltemade den Ball bekommt. Und ja, deswegen war klar, der muss drin sein. Und er war dann auch drin und er schießt halt in die Mitte, also auch das zeigt ja, der hat gerade auch die Nerven, dass er sagt, okay, ich schieße halt irgendwie drauf, der wird schon drin sein und es funktioniert noch das. Ja, so leichte Girassi-Vibes tatsächlich.
Er kratzt
so langsam. Den nächsten Lufter wahrscheinlich.
Er kratzt so langsam am Hoeneß-Titel, dickste Eier von Cannstatt, aber das hat er schon gut gemacht und Nick ist vom Punkt einfach super stark, 14 in seiner Karriere bislang geschossen, 13 verwandelt. Einen hat er verschossen dadurch, am 23.11.2019 mit der Werder U19 gegen Sebastian.
Es ist Dortmund.
Es ist nicht der BVB, es ist der HSV.
Das sieht natürlich dann doppelt. Aber dafür hat er auch schon für Deutschland getroffen, ne?
Also absolut per Elfmeter. U21, absolut richtig, absolut richtig. Deal kam noch und auch Stergiou in der 89. Minute für Stiller und Wagnermann.
Ja, Deal leider mit Turnschuhen, mit glatter Sohle anscheinend. Ja,
wieder die Gleitschuhe drauf.
Ja, den hätte er halt, der hätte das 4-1 noch machen müssen.
Ja, ich kann mich erinnern, in der ersten Pokalrunde in Münster hatte er ähnliche Standprobleme. Also mal gucken, ob da eine Entwicklung stattfindet.
Genau, aber er war nicht der Einzige, glaube ich, bei den VfB. Ich habe ein paar gesehen, die ausgerutscht sind. Und wer war es damals? Ich glaube, Borna Sosa, ne?
Ja, natürlich. Dem mal,
ja.
Ich wollte gerade sagen,
der Surfing-Guy aus Kroatien, dem dann während des Spiels neue Schuhe rangebracht wurden.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht hat er den Spind übernommen von Borna und da standen noch die alten Schuhe drin oder so. Müssen wir mal klären. Nee, aber insgesamt würde ich sagen, Sebastian, so als Fazit, war eine gute Leistung des VfB gegen einen sehr unangenehmen Gegner. Heidenheim spielte mit Härte, aber wir hielten dagegen. Man of the Match, Sebastian Hoeneß hat es gesagt, wie könnten wir widersprechen, ist natürlich Nick Woltemade. Ich möchte trotzdem Ermedin Demirovic nicht außer Acht lassen. Der kriegt gerade aktuell viel auf die Mütze, ja. Aber ich fand, auch er hat es ein paar Mal sehr gut gemacht, wie er entgegenkam, Bälle festgemacht hat. Das war nicht nur Nick Woltemade, das war auch Ermedin Demirovic. Ja, also klar, man kann kritisieren, dass er keine Tore erzielt aktuell, sollte man auch, aber es ist nicht so, dass er gänzlich untergeht.
Nee, das nicht. Und man sieht ja auch, er arbeitet viel, er hilft der Mannschaft. Aber andererseits, in den letzten 8 Bundesligaspielen nur in einem einzigen getroffen, da dann gleich doppelt. Aber die Bilanz, das ist halt zu wenig. Also die Bilanz insgesamt ist immer noch völlig okay, finde ich. Aber er sollte mal wieder aufs Scoreboard kommen. Mhm. Und er hatte die Chancen dafür. In Heidenheim jetzt tatsächlich nicht, aber in den Spielen davor. Und ich wünsche mir von ihm, dass er jetzt dann mal wieder trifft, gerne gegen St. Pauli. Aber grundsätzlich, ja, das ist schon ganz okay, was er spielt. Das ein oder andere Tor mehr dürfte es aber sein.
Ich kann dir nicht widersprechen. Ja. Punkt. Also er kann es ja auch besser, hat er ja schon gezeigt und ich hoffe, wir werden irgendwann wieder dahin kommen, dass Ermedin Demirovic, ich weiß nicht so, alle 1,5 bis 2 Spiele trifft. Dann so. Passt alles. Wer mir auch noch gefallen hat, du hast es vorhin schon gesagt, Anthony Rouault immer besser, immer stärker, immer häufiger schiebt er rechts hoch, wird in der Offensive auch wichtiger. Mittelstädt und Führig hatten viele kluge Aktionen, unterstützten sich gegenseitig, manchmal dann auch noch flankiert von Mio und Stiller, die dann eben mitgeholfen haben. Das war echt gut. Woran wir noch ein bisschen arbeiten müssen, sind Wagnermanns Flanken. Da wurden mir zu viele weggeblockt, muss ich sagen. Also das kann Maxi Mittelstädt auch noch besser, nicht nur Give and Go, sondern auch Flanken. Definitiv Maxi auf einem anderen Level unterwegs und eben die Standards, die zugelassen wurden. Ja, also ich erinnere mich da an 3 Ecken hintereinander, irgendwie nach 15 Minuten oder so. Das wird uns gegen andere Gegner mit Sicherheit auch wieder auf die Füße fallen. Daran gilt es, weiter zu arbeiten.
Genau, aber trotzdem kann man sagen, der erste Bundesligasieg gegen Heidenheim, ja, in der glorreichen Historie des VfB Stuttgart. Und ja, ich meine, man hat in der letzten Saison gegen keinen Club weniger Punkte geholt als gegen Heidenheim. Mhm. Und da finde ich jetzt einen Auswärtssieg mit 3 Toren schon relativ stabil. Und dann gewinnen wir noch zu Hause. Und dann ist diese Rechnung auch beglichen. Also insofern, ja.
In
Heidenheim gewonnen, also an einem Sonntag, bei heidenheimigen 1 Grad und Wind und überhaupt, also und seifigem Rasen, das war schon okay.
Schlägt sich jetzt schon auf die Tabelle aus, ja, also der VfB wieder Kurs Richtung Stuttgart international. Wir liegen auf Rang 6 vor dem BVB, muss ich jetzt nochmal erwähnen. Und es sind auch nur 4 Punkte auf die Champions-League-Plätze, darf man halt auch nicht vergessen, ja. Und an der Stelle möchte ich uns nochmal selbst loben. Mhm. Ja, unsere Punkteprognose für die Hinrunde passt weiterhin wirklich auf den Punkt genau. Wir haben zwar nicht jedes Ergebnis richtig getippt, aber das ist egal. Der Rechenweg zählt nicht, es zählt nur das Ergebnis.
Wir haben das große Ganze im Blick, genau.
Absolut. Und sollte der VfB jetzt am Samstag gegen St. Pauli gewinnen, davon gehen wir natürlich schwer aus, dann sage ich dir, wäre das einfach eine beeindruckende Jahreshälfte, eine zweite Jahreshälfte, ja, die wir jetzt mit dem VfB durchlebt haben. Denn du musst halt überlegen, wer da alles gegangen ist, die Mehrfachbelastung, neue Spieler, die sich integrieren mussten, Verletzungen. Also ich finde, der VfB macht das bislang wirklich richtig gut. Nenn mir mal eine Mannschaft in den letzten Jahren, die da versehentlich nach oben gespürt wurde und dann die Vorsaison derartig bestätigen konnte. Also da fallen mir halt keine ein.
Nee, absolut nicht. Und man sieht es ja an Union Berlin in der letzten Saison mit der Champions League im Rücken, wie die dann abgestürzt sind. Und auch wir haben ja nach der letzten Spielzeit gesagt, naja, wenn der VfB nichts mit dem Abstieg zu tun hat, irgendwie so zwischen 8 und 10 da irgendwie rumvagabondiert, wäre das völlig okay. Und dafür und vor allen Dingen auch wegen der mit den Rückschlägen, die man halt einstecken musste, finde ich das halt überragend. Das darf man nicht absolut vergessen. Also du hast jetzt 4 Punkte auf Champions League Plätze. Du bist im Pokal Viertelfinale. Du hast in der Champions League noch die Möglichkeit, in die Playoffs zu kommen. Also ich glaube, das hätten wir im Sommer alle unterschrieben. Die sind vielleicht in Mainz und Wolfsburg noch ein paar Punkte wegbeschissen worden. Also wie gesagt, ich bin da komplett fein mit, wie der VfB jetzt aus dem Jahr rausgeht. Aber ich finde, die 3 Punkte gegen St. Pauli sind auch nochmal brutal wichtig, um mit einem richtig guten Gefühl rauszugehen. Und du spielst zu Hause gegen einen Aufsteiger. Das ist einfach ein Pflichtsieg. Da sprechen wir am Donnerstag drüber. Aber wenn du das noch ziehst, dann hast du ein richtig, richtig gutes Jahr gespielt.
Ich glaube, ein richtig gutes Gefühl haben die Menschen auch drüben im Neckarstadion.
Oh ja, wie klingt's denn da?
Da kommen sie schon wieder um die Ecke. Oh, das ist ja schön. A cappella gerade, Sebastian. Toller Moment. Das ist aber ein schönes Lied. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht getextet wurde, vielleicht sogar von einem unserer Vorstände.
Aber die Vorstände singen nicht, oder? So wie die 3 Tenöre.
Oh, die sind nicht da?
Weiß ich nicht, ob die da sind.
Ach, die sind bestimmt da.
Also bei uns in der Sendung sind sie nicht.
Nein, nein. Ein Strickpullover, herrlich. Naja, wir klinken uns wieder aus und werden nachher nochmal reinhören. Richtig schön. Oh ja. Bin ich wirklich ein bisschen neidisch, dass wir hier jetzt verteilt sitzen über ganz Deutschland. Gut, Sebastian. Es gab ja noch was, was während dem Heidenheim-Spiel so passierte.
Ja, und warum lost man ein Pokal-Viertelfinale aus, während Bundesliga gespielt wird und während einer der Mannschaften, die im Lostopf liegen, gerade spielt? Also ich finde das unpassend.
Weil sich und diese Scheiße eigentlich keiner anguckt. Das ist die...
Ja, okay, aber trotzdem. Aber dann kann man es auch später machen, ne? Also das habe ich überhaupt gar nicht verstanden.
Nee, ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube, man möchte damit so ein bisschen das Schlaglicht auf die ARD oder eben ZDF lenken, die dann vielleicht auch mit der ein oder anderen Randsportart gerade im Winter aufwarten.
Du meinst Biathlon?
Ja, Biathlon ist ja keine Randsportart.
Ja, aber für mich ist alles Randsportart, was nicht Fußball ist tatsächlich.
Sehr gut.
muss ich doch mal so sagen.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass es deshalb so ist.
Ich weiß, ich finde es tatsächlich schon ein Stück weit respektlos. Also, dass eine Mannschaft...
Dass sie nicht bei uns ausgelost haben. Auch das, da wieder.
Wir haben die schönste Losbrottrommel. Und dass halt wirklich eine Mannschaft einen Gegner zugelost bekommt. Eine Mannschaft, die wirklich in der Sekunde woanders spielt. Also, wie gesagt, ich finde es respektlos.
Beschwerde wird eingelegt. Also an der Stelle verbrieft, aber nicht über das Los. Da beschweren wir uns nicht.
Nein.
Sebastian Hoeneß hat sich ein Heimspiel gewünscht. Das sollte er auch bekommen. Mhm. Im Februar trifft der VfB auf den FC Augsburg. Also ist machbar, oder?
Das ist machbar und auch gerade so nach dem Verlauf der Verlosung, da war ja dann Bremen raus und Bielefeld war raus. Zum Glück waren auch Wolfsburg und Leipzig schon raus, aber als der VfB als Heimspielstätte gezogen wurde, war ja auch noch Leverkusen im Topf. Und ich hatte echt schon so ein bisschen Bauchweh, weil ich dachte, oh, nicht schon wieder gegen Leverkusen im Pokal. Und dann kam Augsburg und da war ich echt happy. Also ja, auch das Spiel muss man natürlich gewinnen, gar keine Frage. Und nichts gegen Augsburg, aber lieber zu Hause gegen Augsburg als zu Hause gegen Leverkusen.
Absolut. Und es ist eine absolute Premiere. Es gab noch nie das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Augsburg im DFB-Pokal.
Das Schwabenderby.
Ja, gab es noch nie. Oh Gott. Hast du das gerade wirklich gesagt? Ich schalte gleich wieder ins Neckarstadion. Gesamtbilanz gegen Augsburg, 19 Siege, 4 Unentschieden, 13 Niederlagen. Gar nicht so geil. Ja,
ja, und, aber, und gefühlt nach jeder der 13 Niederlagen hat der VfB seinen Trainer entlassen.
Absolut richtig. Wir können froh sein, dass wir nur 2-mal pro Saison gegen Augsburg bislang spielen mussten. Wer weiß, wie lange sonst unsere Trainerliste wäre. Ja, also Augsburg aktuell, weiß ich nicht, kann ich nicht richtig einschätzen, kann ich nicht richtig packen, liegen auf Platz 13. sind mal hü, mal hot, keine Ahnung, immer dann, wenn ich denke, jetzt gehen sie komplett unter, gewinnen sie dann doch. Gefühlt spielen sie immer freitags gegen Mainz. Also ich weiß nicht. Also ich, ja, ich kann mit Augsburg nichts anfangen, im Pokal dann schon, weil ich die Hoffnung habe, dass wir weiterkommen. Wann wir gegen die spielen, steht noch nicht fest. Da möchte der DFB allerdings noch vor Weihnachten Antworten liefern. Fakt ist aber, wir spielen entweder am 4., 5., 25. oder 26. Februar. Und sobald das feststeht, beschäftigen wir uns natürlich auch damit, inwieweit sich das auf die anderen Wettbewerbe, die der VfB spielen muss, irgendwie niederschlägt.
Mhm. Und da gibt's ja auch schöne Synergieeffekte, weil was schon feststeht, dass wir auch im Januar gegen Augsburg spielen. Und
absolut.
Dann in Augsburg, nämlich in der Bundesliga. Also, und wenn es dann der 4. oder 5. Februar für den Pokal werden sollte, ich glaube, dann spielen wir innerhalb von 3 Wochen wahrscheinlich dann 2-mal gegen Augsburg. Also, ja.
Dann greift wieder die Werle-Regel, die er uns mal erklärt hat.
Stimmt.
Ja. Die fand ich spannend und ja, er hat ja absolut recht gehabt damit. Die anderen Partien, du hast es schon aufgeschlüsselt, aber ich muss es natürlich abfragen, du als Arminia-Fan, zufrieden mit dem Los gegen Werder Bremen?
Ja, finde ich ganz okay.
Ja, kann man leben, glaube ich. Leverkusen gegen Köln hätte ich gern andersrum gehabt.
Ja, und da ist ja auch wieder das Ding, also irgendwann sollte man beim DFB mal so weit oder dahin kommen, dass man sagt,
dass man Leverkusen, Leipzig und Wolfsburg
ausschließt. Dass Leverkusen nie zu Hause spielt und dann, dass natürlich der unterklassige, die unterklassige Mannschaft immer Heimrecht hat. Also wenn Zweitligist gegen Erstligisten spielt, dann hat die Zweitligamannschaft immer Heimrecht, weil dann wäre es ja ein richtig geiles Spiel. So kann man sagen, weiß ich nicht, brauche ich nicht unbedingt.
Ich drücke trotzdem dem FC die Daumen, dass sie Leverkusen rausschlagen und Leipzig-Wolfsburg, ja, ist mir eigentlich scheißegal. Ignoriere ich komplett.
Ja, das wird wahrscheinlich der Zuschauermagnet im Viertelfinale werden. Also ich bin mal gespannt, wie viel da kommt. Aber die Anstoßzeit wird ungünstig sein und die Wolfsburg-Fans haben Spätschicht und Leipzig-Fans wahrscheinlich haben auch Spätschicht und dann wird es wahrscheinlich ausverkauft sein mit 5.000 Leuten oder so. Ich bin gespannt.
Herausragend. Wir freuen uns drauf, Sebastian. Wir werden es halt nicht mitbekommen. Und uns fällt es wahrscheinlich erst auf, wenn dann fürs Halbfinale wieder gelost wird und eine dieser beiden Mannschaften doch wieder auftaucht. Das Schöne ist, dass wir dann wiederum eine dieser beiden Mannschaften loswerden. Also kann man ja auch mal sagen. Und Halbfinale übrigens, gibt nochmal richtig Kohle. Der DFB lässt 3,4 Millionen Euro springen.
Das ist nicht so wenig.
Nö, würde ich auch sagen. Also das klingt schon gut. Ich muss noch mal rüberschalten ins Neckarstadion. Oh. Jetzt ist aber Schwung in der Bude hier. Ui, und die Stimmung steigt auch. Ich glaube, jetzt sind die ersten Glühwein geköpft worden hier.
Das haben wir gar nicht im Vorfeld eruiert, ne?
Sebastian, wird hier was rausgesteckt? Ist jemand ans Mikrofon getreten? Ich glaube, aus dem Publikum ist es toll.
Also, es ist MV-Vibes tatsächlich. Ne?
Es ist so bitter, dass wir nicht dabei sein können.
Ja, wie gesagt.
Und so weiter. Großartig. Toll.
Aber sowas gibt's nur in Stuttgart. Aber was ich noch sagen wollte, Halbfinaleinzug 3,4 Millionen, das wäre ein Jahresgehalt für Jamie Leveling, oder?
Oh, herausragende Überleitung. Und ich würde sagen, wenn wir schon so musikalisch unterwegs sind, kommt hier die Fanfare. Du hast wirklich in perfekter Manier übergeleitet. Fast wie Nick Woltemade die Pässe auf Josh Wagnermann, Enzo Meo etc. spielt, spielst du mir hier diese Vertragsverlängerung rüber.
Ich bin allerdings nur halb so groß wie Nick Woltemade, muss ich aus Transparenzgründen hier festhalten.
Aber dafür mindestens so pressingresistent.
Ja, mindestens genauso schwer, genau.
Also, Vertrag mit Jamie wurde vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Eigentlich lief Levelings Vertrag ja noch bis 2028, nun also bis 2029. Warum war das nötig? Der im Sommer geschlossene Vertrag wurde wie üblich bereits zu Leihbeginn 2023 aufgesetzt. Das wisst ihr natürlich noch. Jamie kam im Sommer 2023 zunächst auf Leihbasis von Union zum VfB Stuttgart. In diesem Sommer zog der VfB dann die vereinbarte Kaufoption, die lag bei 5 Millionen Euro. Und der Vertrag, der dann griff, der wurde, wie gesagt, bereits im Sommer 2023 verhandelt. Und dieser Vertrag, Dieser Vertrag, der beinhaltete auch eine Ausstiegsklausel, die lag so bei 20 bis 25 Millionen Euro. Das ist dann abhängig vom Interessenten, Liga etc. Wir kennen das ja. Und da hat jetzt Fabian Wohlgemuth nochmal angesetzt, um das zu korrigieren. Und ich muss das jetzt an der Stelle wirklich nochmal so deutlich sagen, weil ich es einfach nur bescheuert finde. Also es wurde ja dann schon wieder darüber diskutiert, wie blöd denn der Wohlgemuth ist, dass er hier diese Ausstiegsklausel für nur 5 Millionen reingesetzt hat. Ja, also nochmal, der Spieler kam zu uns zu einem Zeitpunkt, als der VfB Stuttgart gerade mal 2 Monate das Relegationsspiel gegen den HSV hinter sich hatte, Porsche noch nicht eingestiegen ist bei uns, zwar noch kein, also es wurde verkündet, aber es floss noch kein Geld und wir hatten keinen Trikotsponsor. In diesem Moment hat der VfB Stuttgart diesen Deal ausgehandelt und hat sich einen Spieler geholt, der in der Vorsaison bei Berlin überhaupt keine Rolle spielte. So, und man ist natürlich dann in den Vertragsverhandlungen gewisse Kompromisse eingegangen, um ihn überhaupt zum VfB zu holen. So, und dann kommt ja jetzt dieser Punkt, dass Leute sagen, ja, aber wie kann man denn da so eine Ausstiegsklausel reinverhandeln? Also ich finde, ein Spieler, der damals vielleicht einen Marktwert hatte von 2 Millionen, mit einer Ausstiegsklausel zu beglücken, die bei 25 Millionen Euro liegt, finde ich jetzt nicht komplett wahnsinnig, kann ich nachvollziehen. Und dann muss man dazu sagen, der VfB hat Jamie Leveling kein hohes Gehalt bezahlt. Um mal das konkret zu machen, also Lee Eckdorf, doch, das kann ich sagen, hat nicht viel weniger verdient als ein Jamie Leveling. Ja, und wenn der halt eine Ausstiegsklausel hat von 5 Millionen Euro, geht der Berater eben davon aus, okay, wenn der VfB bereit ist, für den Spieler 5 Millionen zu zahlen, dann ist er mindestens das wert oder mehr. Ja? Und natürlich wird er dann auch einen Vertrag aushandeln wollen, der dementsprechend angemessen ist. Und sagt halt eben, okay, Jamie wird hier halt nicht für 1 Million spielen. So einfach ist es. Und der VfB sagt dann, ja, pass mal auf, wir wissen doch gar nicht, wo es hingeht. Im Zweifel steigen wir ab. Oder spielen halt, weiß ich nicht, irgendwo bei Platz 14, 13 irgendwie rum. Und dann können wir uns die großen Gehälter nicht leisten. Also musste dieser Spielerseite entgegenkommen. Wie gesagt, ein Jahr bevor der VfB sich für die Champions League qualifiziert hat. Und da ist es halt einfach ganz normal, dass du solche Kompromisse eingehst. Und dann ist es ja entscheidend, wie du dann damit umgehst. Ja, und dann hat man eben gemerkt, okay, der Spieler reüssiert, der Spieler hat einen Markt, es gab genügend englische Vereine, die schon angefragt haben, also müssen wir was tun. Und Jamie und auch die Beraterseite wollten mit dem VfB darüber sprechen. Als es im Oktober da irgendwann mal bekannt gegeben wurde von Sky, ihre große League-Aktion, da war der VfB schon längst in Gesprächen mit der Leveling-Seite und jetzt haben sie halt bekannt gegeben, okay, wir haben den Vertrag nochmal um 1 Jahr verlängert, Jamie kriegt mehr Kohle, die Ausstiegsklausel ist raus, da würde ich sagen, hat man super gemacht. Ich will es einfach nur deshalb sagen, weil da immer sofort auf die Leute eingedroschen wird von VfB-Fans und ich verstehe es manchmal nicht. Also ich kann mir manche Ausstiegsklauseln auch nicht erklären und natürlich nervt mich auch eine Ausstiegsklausel bei Enzo Mio über 18 Millionen. Aber wenn man bei manchen Punkten logisch drüber nachdenkt, sind sie nachvollziehbar und Leveling ist so eine Klausel. Bei Enzo können wir wieder diskutieren, weil vor 1 Jahr konnte man schon ungefähr kommen sehen, dass der Spieler mal mehr wert sein könnte als 20 Millionen. So, aber nichtsdestotrotz, bei Jamie konnte ich es nachvollziehen. Und das Problem ist, glaube ich, wenn wir auf Twitter oder sonst irgendwo ständig unsere eigenen Funktionäre so ankacken, beschädigen wir doch unseren eigenen Club. Lass doch die Leute erstmal fertig arbeiten. Das ist doch jetzt ein super Deal gewesen, den sie da an Land gezogen haben. Also du hast Jamie Leveling bekommen, wenn der gesund bleibt, wird er dir definitiv mehr einbringen als das, was du für ihn ausgegeben hast. Jetzt kriegt er mehr Geld, da werden wahrscheinlich die Nächsten um die Ecke kommen und sagen, jetzt kriegt er so viel Geld und spielt nicht mehr so gut oder sonst irgendwas. Du wirst es nie jemandem recht machen können. Ich persönlich, hier ist mein Abschlussstatement, bin zufrieden, wie es gelaufen ist. Sorry, ich muss mich bremsen.
Der Kühlwein. Ja, alles gut. Und ich finde gerade bei einem Spieler wie Jamie Leveling, den du von Union Berlin holst, du hast gesagt, wo er auf der Bank saß und sich nicht durchsetzen konnte, der sich in der Bundesliga noch nie wirklich durchgesetzt hat. Also Kreuter führt Union Berlin. Also der war ja weit davon entfernt, mal Nationalspieler zu werden. Den holst du, den lässt du für relativ wenig Geld spielen und aus dem eine relativ hohe Ausstiegsklausel in den Vertrag und im Worst Case holst du den dann für 5 Millionen fest und verkaufst ihn für 20 oder 25, das heißt im Worst Case machst du 15 oder 20 Millionen plus und jetzt zeigt sich, okay, der ist aber Nationalspieler, der trifft gegen Holland, der scheint uns langfristig weiterhelfen zu können. Und dann kannst du natürlich auch sagen, okay, wir nehmen die Ausstiegsklausel raus oder versuchen es zumindest und dafür bekommt er mehr Geld. Und das erste war tatsächlich ja eine Wette auf einen Spieler, von dem man noch nicht wirklich wusste, wie er sich entwickeln wird. Jetzt weiß man es. Und jetzt sagt man halt, okay, der kriegt jetzt halt über 4 Jahre oder 5 Jahre sogar dann deutlich mehr Geld, weil wir davon überzeugt sind, dass es funktioniert. Und wir waren in Stuttgart auch schon, hatten auch schon Zeiten, wo viele Spieler langfristig Verträge gehabt haben und viel Geld verdient haben und keine Leistung gebracht haben. Weil dann hast du die Spieler an der Backe und wirst halt nicht mehr los, weil die sagen, na, für weniger Geld will ich halt ja auch nicht spielen. Ne? Ich sag jetzt mal Holger Badstuber zum Beispiel.
Aber er hat für Unterhaltung gesorgt. Unvergessen absolut, sein verlorenes absolut, Laufduell absolut. Gegen den Rinti-Hund auf der ja, Werbebande.
Absolut. Nein, und das meine ich, ich finde jetzt gerade bei Jamie Leveling, finde ich das Vorgehen wirklich, wirklich gut. Und ich finde auch, man muss halt wirklich von Spieler zu Spieler differenzieren. Und was wir bei Jamie Leveling gut finden, dass der dann mit einer Ausstiegsklausel kam, müssen wir bei Enzo Mio nicht gut finden, weil du hast eben gesagt, man konnte seine Entwicklung, glaube ich, schon so ein Stück weit prophezeien und wenn er jetzt eine niedrige Ausstiegsklausel hat, dann wird er vermutlich nicht mehr allzu lange beim VfB spielen und das ist natürlich sehr, sehr schade.
Aber auch daran arbeitet man aktuell oder beziehungsweise arbeitet man, ich weiß nicht, ob es aktuell noch der Fall ist, aber man arbeitet daran, möchte da eine Lösung finden, die okay ist für alle Seiten. Allerdings wäre ich jetzt wirklich überrascht, wenn hier noch vor Frühjahr irgendwas passieren würde. Am wahrscheinlichsten ist, dass sich Enzo im Frühsommer den Markt einfach mal anschaut, sondiert und dann eine Entscheidung treffen wird. Ich würde halt einen Verbleib in Stuttgart noch nicht kategorisch ausschließen. Das spielt dann vielleicht auch eine Qualifikation für die Champions League eine Rolle. Ja, das wird er sich dann genau überlegen, ob er dann geht, je nachdem, was es für Interessenten gibt. Aber auch da ist die Messe noch nicht gelesen, muss man so sagen. Angelo Stiller ist auch noch so ein Thema, hat keine Ausstiegsklausel. Dafür aber großes Interesse bei einigen Vereinen hervorgerufen. Und da ist auch irgendwas im Busch, kann nichts Konkretes dazu sagen. Ich weiß nur, dass es wohl, also so wird es medial berichtet, einen Wunsch gibt, dass man das Gehalt anpasst, weil das Jahresgehalt eben nicht so hoch ist. Und da sind wir wieder beim weiteren Punkt, ja, den man halt immer wieder vergisst, wenn Leute einfach sagen, ja, dann gib denen halt mehr Geld und dann brauchst du diese Ausstiegsklausel nicht. Es bedeutet halt, wenn du den anderen Spielern mehr Geld gibst, dass die restlichen Boote auch was davon abhaben wollen und gerne mit der Flut steigen wollen. So, und das ist halt auch ein Thema, das du mit einbeziehen musst. Wenn du diese Gehälter nach und nach anhebst, bist du irgendwann auch mal ja dazu verdammt, international zu spielen, um diese Gehälter weiter bedienen zu können. Ja, und im Umkehrschluss, wenn die Spieler, oder anders, wenn du dich nicht international qualifizierst und die Gehälter nicht mehr bezahlen kannst, dann bedeutet das ja im Zweifel, dass die Spieler auch nicht mehr so gut sind. Sonst würden sie sich ja international qualifizieren, wenn du international Gehälter bezahlst. Das heißt, du bezahlst den Spielern zu viel Geld und bekommst dann eben nicht mehr die großen Ablösen rein, um dann, sag ich mal, dieses Invest wieder aufzuwiegen. Das sind alles Worst-Case-Szenarien. Aber da muss man halt gut abwägen und am Ende muss man es dann aus meiner Sicht immer bewerten und nicht, wenn ein Spieler hier frisch verpflichtet wird oder schon gar nicht, wenn Sky oder sonst irgendein Hansel verkündet, dass es irgendeine Ausstiegsklausel gibt. Wir wissen einen Scheiß, was da hinter verschlossenen Türen passiert und wir wissen im Zweifel auch noch nicht mal, wie hoch die Ausstiegsklauseln wirklich sind. Wer weiß denn, ob Serhou Guirassy wirklich für 18 Millionen gegangen ist? Vielleicht ist er auch für 5 gegangen. Wir wissen es nicht.
Also, ja, und Thema Gehälter möchte ich noch kurz reingrätschen. Wenn wir oder wenn du Alex Werle zu Gast hattest, hat er auch immer wieder angesprochen, dass die Gehälter natürlich gestaffelt sind. Und das hoffe ich, dass es auch bei Jamie Leveling so ist. Also, dass der nicht per se immer das Gleiche verdient, sondern schon abhängig davon, ob man jetzt in der nächsten Saison auch Champions League spielt oder vielleicht Euroleague oder vielleicht Conference League oder vielleicht auch gar nichts. Und dass er halt mehr verdient, wenn wir Champions League spielen und weniger verdient, wenn wir nicht international spielen. Also das hoffe ich mal schwer, aber ich weiß nicht, ob es so ist.
Ich würde immer hinzufügen, Stand jetzt. Ja. Wir kennen das ja aus dem letzten Transferfenster. Ja, also bei Angelo muss man jetzt mal gucken, was da so passiert. Da wird es mit Sicherheit im Sommer ein paar Wechselmöglichkeiten geben. Es könnte schon Sinn machen, das Gehalt eben anzupassen. Dann würdest du ihm zumindest einen neuen Anreiz bieten, hier in Stuttgart zu bleiben. Ein anderer wäre ähnlich wie bei Enzo Mio natürlich die Champions League. Allerdings spielt auch Sebastian Hoeneß eine große Rolle. Ja, also auch da sehe ich jetzt noch nicht so schwarz. Klar ist aber, wenn Angelo Stiller seine Leistung weiterbringt, in Nationalmannschaft spielt, dann wird es immer schwerer für den VfB, ihn zu halten. Und dann gilt es halt vorzusorgen und sich eben nach Verstärkungen oder Ersatz umzuschauen. Wir haben ja Paul Wanner zum Beispiel schon mal angesprochen, Tom Bischoff etc. Es gibt ja so ein paar interessante Spieler, auch im Ausland. Gehen wir vielleicht ein andermal drauf ein. Alex Nübel, der hat nur einen Leihvertrag und der läuft bekanntermaßen noch bis Sommer 2026. Die Bayern haben aber die Möglichkeit, diese Leihe schon in diesem Sommer zu beenden. Allerdings muss man dazu sagen, ist das nur bis zum Frühjahr 2025 möglich. Also nicht irgendwie dann während des Transferfensters. Aktuell deutet wenig darauf hin, dass die Bayern diese Leihe vorzeitig abbrechen. Manuel Neuer steht vor einer Vertragsverlängerung. Und darüber hinaus hört man immer wieder, auch hier medial, dass es in München auch kritische Stimmen gibt gegenüber Nübel, dass man nicht so überzeugt ist, ob er die Nachfolge von Manuel Neuer antreten kann.
Meinst du, Alex Nübel lässt dann den einen oder anderen Distanzschuss durchflutschen, damit er nicht zurück nach München muss?
Ja, möglicherweise ist das Selbstschutz. Das kann natürlich sein. Solange wir die Spiele gewinnen, machen wir den Scheiß mit.
Eben. Ja.
Also abschließend dazu, ich gehe nicht davon aus, dass Alexander Nübel in der kommenden Saison bei einem anderen Verein im Tor steht. Er wird beim VfB Stuttgart bleiben. Festlegen kann man sich nie in dem Business, aber aktuell deutet ganz viel darauf hin, dass wir auch in der kommenden Saison auf Alex setzen können.
Stand jetzt.
Sehr gut. Ein Thema noch ganz kurz zu den Transfers. Verstärkungen im Winter ist so ein Thema. Ich habe aber keine Ahnung, was passieren soll. Wirklich nicht, null, überhaupt nicht. Wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre es tatsächlich eine Verstärkung für die IV-Position. Da sehe ich Bedarf, gerade auf der rechten Seite, auch wenn da ein Al-Dakir noch zu nennen wäre und auch ein Chase da ist, aber hätte ich nichts dagegen, wenn wir da uns noch ein bisschen verstärken. Auch im Zentrum sehe ich Bedarf und auf der rechten Seite, haben wir ja neulich drüber gesprochen, da hast du eigentlich nur Leveling, Rieder mit Abstrichen, Mio mit Abstrichen, aber so einen richtigen Rechtsaußen sehe ich da aktuell nicht. Mhm. Immer nur so Notnägel, wie zum Beispiel ein Deal, der da spielen kann, ein Führig, der da spielen kann, aber warum nicht jemanden holen, den du nach und nach aufbaust? Möglicherweise ist da was drin. Und im Sturm würde ich auch sagen, da muss man halt mal schauen. Ich meine, El Bilal fällt jetzt noch lange aus.
Und ist ein Leihspieler. Also
ist ein Leihspieler, aber Nick Woltemade macht halt gerade top. Ja. So, und dann hast du Undav, der im Januar zurückkehren wird. Demirovic ist sowieso fest eingeplant. Also wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Für mich macht wirklich nur ein Vorgriff auf den Sommer Sinn. Also weißt du, wenn es einen Spieler gibt, den man eh auf dem Schirm hat und der dann auch jetzt losgeeist werden kann, dann kannst du sowas von mir aus machen. Aber ich würde mir jetzt hier nicht irgendwie so einen Gurkenneuner noch dazu holen. Ja, also ich brauche jetzt hier keinen so eine Hutnummer, muss ich ganz ehrlich sagen, im Winter. Weiß ich nicht.
Wobei der in Frankfurt sich festgespielt hat in der Startelf, ne?
Also, er sagt ja viel über Frankfurt.
Ja. Nee, Quatsch. Nee, aber also, seh ich ähnlich. Was halt schön wäre, wäre natürlich ein junger Angreifer, der sich mit der Bank quasi zufrieden gibt und dann Spielzeit bekommt. Das ist natürlich schwierig. Also eigentlich so jemanden wie Castanaras, der es aber irgendwie noch nicht liefern kann. Aber du hast jetzt halt gerade mit Demirovic, Woltemade und Undav eigentlich drei Spieler, die du dann eigentlich in der Startelf sehen möchtest. Und so ein Stürmer, der dann halt von der Bank kommt, den hast du eigentlich nicht. Also
du brauchst so einen Deal nur als neun.
Genau, ja.
Das wäre eigentlich cool.
Ja, absolut. Ja.
Vielleicht entwickelt sich ja auch noch irgendwas aus dem NLZ Bujupi. Ich meine, das ist gerade mal in die U21 gekommen, aber
der braucht noch ein bisschen, glaube ich. Aber
ja, glaube ich auch. Aber wenn jemand gut ist, ist er gut. Also vielleicht sagt Sebastian Hoeneß, komm, wir probieren's. Aber ich sehe jetzt da nicht den dringendsten Handlungsbedarf. Nee. Für mich ist es IV, RM, ZM und dann Angriff. Gut, Sebastian, jetzt wollte ich zu U21 überleiten, aber bevor wir das machen, brauche ich nochmal besinnliche Musik. Ab rüber ins Neckarschwein, Weihnachtssingen.
Besinnlich und vielleicht auch ein bisschen
herrlich.
Traurig. Was, so ein bisschen in Moll vielleicht, wenn wir dann zu U21 rübergehen.
Oh, das ist schön. Hast du schon erkannt, das Lied?
Nee, tatsächlich nicht. Ich bin zwar Weihnachtsultra, aber so das Liedgut ist da...
Boah, jetzt wirst du es gleich kennen. Oh. Sie variieren es etwas. Stuttgart Remix.
Aha.
Okay. Jetzt kennt man es natürlich.
Ja.
Herausragend. Wir schalten gleich wieder rüber. Aber jetzt gilt es, über die U21 zu sprechen.
Ja, jetzt müssen wir hart sein.
Ja.
Stark sein.
Ja nun, drei Spiele ungeschlagen, da keimte bei uns Hoffnung auf, dass Markus Fiedler und seine Jungs wieder in die Spur gefunden hätten. Dann folgte die obligatorische Auswärtsniederlage, diesmal in Aachen. Und wenn ich mir das schon mal angucke, das fällt mir jetzt gerade nur auf beim Blick auf die Tabelle, der Aufstiegssaison verlor der VfB auswärts nur zweimal. Ja, in dieser Saison sind es bereits 6 Niederlagen auswärts und zu Hause verlor der VfB in der Aufstiegssaison 5-mal. Jetzt sind es in dieser Saison 3 Niederlagen, denn am Samstag war der BVB 2 zu Gast und gewann gegen den VfB mit 3-0. Und jo, Sebastian, du hast das Spiel mitverfolgen dürfen.
Müssen.
War nicht so geil.
Nee, war nicht so geil. Der VfB, ich würde sagen, nahezu chancenlos. Die Stimmung tatsächlich auch ein bisschen, also es waren nicht viele Zuschauer da, es waren nur 1300, das ist jetzt auch noch nicht Minusrekord, es waren auch schon mal nur 650 da, als Unterhaching Mitte November kam. Aber die Stimmung war teilweise auch ein bisschen aufgeheizt. Also ich glaube, Dortmund und Stuttgart, das wird der neue Klassiko. Egal in welcher Liga. Also da ging schon was.
Ja, ich kann dir nicht widersprechen. Stell dir mal vor, das Spiel hätte es gegeben, wie damals im September, das Heimspiel gegen 60 vor 6.100 Zuschauern. Ja, also, dann hätte er halt echt das Ding gebrannt wahrscheinlich da in
Groß-Asbach. Auf jeden Fall.
Da gebe ich dir schon recht. Nee, also zäckig war es teilweise, aber ja, unterhaltsam wie gesagt nicht. Und das, obwohl Amin Al-Dakir ja in der Startelf stand, da habe ich mir natürlich schon was erhofft von ihm. Und du hattest ja auch noch Boyakshi, Malanga, Castanara, Simon, alle Spieler, die schon im Champions-League-Kader standen, mit dabei. Bujupi und Korkut saßen auf der Bank. Zwei wichtige U19-Spieler, die auch schon richtig gute Leistungen gezeigt haben in der Youth League. Aber allein schon dieser Auftakt in dieses Spiel, so weird. Ja, also Dominik Notnagel ist ja eigentlich Mr. Zuverlässig, Kapitän noch oben drauf. Ich weiß gar nicht, was da los war. Also er sucht, glaube ich, eine Anspielstation im Aufbau, will keinen langen Ball schlagen, ähnlich wie Enzo Mio. Dann dreht er ab, spielt den Ball nach hinten auf Dennis Simon, der kommt unter Druck, ist dann nicht schnell genug, ist nicht wach genug, der erste Kontakt verspringt ihm auch leicht und dann pressen halt zwei Dortmunder drauf, erobern den Ball und Jordi Paulina, ja, ist nach 3 Minuten Torschütze. So, und ich dachte mir so,
Alter. Wirklich, dass er gleich von zwei Dortmundern angelaufen wird, weil der von außen kommt, dem kann er irgendwie noch so ein bisschen ausweichen, läuft dann mit dem Ball Richtung Zentrum vorm Tor, und steht dann der nächste Dortmunder und aus der Situation kommt er halt dann schlichtweg nicht mehr raus. Also da hat so die Vororientierung wahrscheinlich ein bisschen gefehlt, weil wenn er gewusst hätte, okay, da kommen halt zwei, der hat den Ball halt irgendwo hingekloppt, aber er versucht es halt spielerisch zu lösen und das ist natürlich auch ein Ding, was die U21 versucht, genauso wie die Profis, die Sachen spielerisch zu lösen und die Bälle werden halt ungern hinten rausgekloppt. Ich glaube, das ist auch Vorgabe vom Trainer, so, man will das spielerisch lösen. In dem Fall hat es halt überhaupt gar nicht funktioniert.
Ja, man wollte die ganze Zeit was spielerisch lösen, aber es funktionierte halt null. Also du hast halt, ich habe mir mal die Stats angeguckt, die waren komplett weird und haben mich an so ganz schlechte VfB-Spiele erinnert. Unheimlich viele Pässe, über 60% Ballbesitz, aber am Ende Schussverhältnis von 6:17 aufs Tor, 3:10, XG 0,74:3,78. Das ist eigentlich schon alles erzählt. Also der
unproduktive Ballbesitz.
Ja, voll. Ja, und oft auch nicht konzentriert genug. Du hast nach 30 Minuten mal diesen Abschluss gehabt von Di Benedetto. Ich würde wirklich nicht so hart mit der U21 ins Gericht gehen, wenn wir halt nicht gegen eine andere Zweitvertretung spielen würden. Also ich finde, es ist nochmal ein Unterschied, wenn du gegen 60, was weiß ich, spielst. Die haben vielleicht nicht immer die besseren Spieler, aber allein durch die vielen Zuschauer etc. macht das vielleicht nochmal was mit dir. Ja. Es sind erfahrenere Spieler mit dabei. Aber jetzt hier spielst du im Endeffekt gegen das gleiche Konstrukt, wenn man so möchte, wie das, was wir hier zu bieten haben, nämlich das aus Dortmund. Also sprich ein Unterbau, ja, eine Mannschaft, die den Übergang herstellen soll zwischen Junioren- und Seniorenbereich. Und da erwarte ich mir einfach viel, viel mehr. Und dann siehst du halt Dortmund, die halt mit einem Longline geschlagenen Ball aus der letzten Kette den kompletten VfB typieren. Das war einfach scheiße. Und dann hast du Julian Hetwa, heißt er, glaube ich, der alleine auf Dennis Simon zuläuft, das Ding einfach ins lange Eck legt. Das geht alles viel zu einfach. Ja. Und das hat mich einfach enttäuscht. Also die Leistung fand ich einfach richtig schlecht. Ich fand Castanaras nicht besonders gut, auch wenn er die Möglichkeit hatte zum Anschlusstreffer. Er hat Marcel Lotka dann nochmal gut gehalten mit einer starken Parade. Aber insgesamt fand ich es in der ersten Halbzeit wirklich nicht gut, überhaupt nicht gut.
Nee, und es war tatsächlich kein guter Auftritt und man darf das, glaube ich, auch so harsch kritisieren, weil wir schon gesehen haben, was die U21 drauf hat. Also du hast ja in dem Stadion schon wirklich gute Spiele geliefert, du hast Arminia Bielefeld da komplett weggeschraubt und auch andere Spiele gewonnen und auch mehr investiert, besser gespielt, effizienter gespielt und wir vergleichen ja jetzt nicht die VfB U21 mit anderen Teams, sondern einfach nur mit sich selbst und verglichen mit sich selbst und den Leistungen, die man schon gezeigt hat, war das einfach ein richtig schlechter Auftritt.
Ja, Halbzeit gab es dann nochmal den Versuch von Markus Fiedler über Wechsel was zu steuern. Reichert und Buyupi kamen in die Partie. Amin Aldakil und Jasinho Malanga gingen raus. Malanga fand ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Aldakil war definitiv auch nicht der schlecht oder auch nicht schlechter als der Rest des Teams, so muss ich sagen.
Gut, das darf man auch erwarten von einem Profi, ne?
Absolut. Und was mir bei ihm auffiel, wirklich ordentliche Spieleröffnung, muss man sagen. Gute Bodenzweikämpfe, aber noch Probleme in der Luft. Also da muss noch ein bisschen was passieren. Er hat auch einen Torabschluss geliefert. Das haben wir auch für Belgien gesehen, als er da ja auf Länderspielreise unterwegs war. Also der hat schon auch einen Offensivdrang. Ja, ihm will ich da überhaupt keine große Mitschuld geben. Also, beziehungsweise jetzt lag es nicht daran, dass er da hinten drin stand, dass der VfB so unterging. Die Wechsel, die wirken sich nicht groß positiv aus. Im Gegenteil, der BVB machte weiter Druck und den Deckel drauf, muss man sagen. Schon in der 49. Minute wieder war es Julian Hetwa, der war zur Stelle, macht seinen 11. Saisontreffer. Da gibt's nur einen, der in der dritten Liga häufiger traf, nämlich Sebastian Gröning vom FC Ingolstadt. Der traf 12-mal. Und da muss man fast schon froh sein, dass das Ding nicht noch 4 oder 5-0 ausgeht. Also da scheiterte der BVB teilweise an sich selbst, manchmal auch an Dennis Simon. Das war, ja, also ich war sehr unzufrieden. Ich sag das zum ersten Mal in dieser Saison, weil ich immer das Gefühl hatte, diese U21, die geht auch im Prozess und da sind Schwankungen normal. Und trotzdem habe ich immer wieder gemerkt, okay, die sind schon bemüht. Und diesmal war ich einfach nur enttäuscht von der Leistung. Muss ich einfach so sagen. Fand's nicht gut.
Ja, gehe ich mit. Und wie du sagst, das ist ein Spiel zu Hause, also in Groß-Asbach gegen eine andere Zweitvertretung. Also ich finde, du kannst halt so untergehen, wenn du halt irgendwie in Dresden oder in Rostock oder auf der Alm spielst oder so. Aber zu Hause gegen Dortmund 2, die ja in dieser Saison auch weit davon entfernt sind, irgendwie zu brillieren, war das einfach ein Auftritt, der so nicht passieren darf. 0,74 zu 3,78 Expected Goals, 6 zu 7 Torschüsse, 3 Schüsse aufs Tor vom VfB, 10 Schüsse von Dortmund aufs Tor. Also da verliert man komplett zurecht und hat jetzt dann am nächsten Spieltag die Chance, das wieder gut zu machen. Allerdings auswärts.
Ja, auswärts gegen Rot-Weiß Essen. Ja, also es ist eine extrem wichtige Partie.
Ja.
Insbesondere für Essen. Denn die liegen, also erstmal der VfB, der liegt aktuell auf Platz 16 mit 19 Punkten, immer noch über dem Strich, ja, muss man sagen. Aber RWE mit 16 Punkten auf Platz 18 unter dem Strich. Und jetzt kommt's, mit einem Sieg und 2 mehr geschossenen Toren als eben der VfB, kann Essen an unserer U21 vorbeiziehen. Und ich bin mir sicher, dass Uwe Koschinat, den kennen wir natürlich noch, genau das als Ziel ausgeben wird. Ja, deswegen sage ich jetzt schon, ich warte hier gar nicht auf den ersten Auswärtssieg. Holt einen Punkt, dann bin ich zufrieden. Einfach einen Punkt, ja, nicht verlieren. Das Abstand halten wäre super. Wäre genau herausragend.
Ja, auf jeden Fall. Und nochmal kurz zurückzukommen auf das Spiel gegen Dortmund. Also mein Learning ist, also wenn ihr wettet, was ihr nicht tun solltet, wenn der VfB spielt, die U21, Tore in den ersten 15 Minuten, die fallen garantiert. Meistens für den VfB, aber anscheinend auch mittlerweile gegen den VfB. Also es fällt immer ein frühes Tor.
Und jetzt, Sebastian, nach der Party ist vor der Party, ab wieder rüber ins Neckarstadion.
Oh, den kennen wir doch, den Hit.
In der alle Weihnachtsbäckerei.
Der Klassiker.
Ja. Oh,
einfallen lassen.
Dann mache ich ganz schnell wieder aus. Jetzt wird dieses Lied hier verschandelt mit einer E-Gitarre. Das ist echt eine Frechheit.
Fand's jetzt ganz okay. Schalten wir nochmal rüber, wenn Guido Buchwald das Weihnachtsevangelium, die Weihnachtsgeschichte liest.
Ja, da machen wir eine Sonderfolge.
Okay.
Gut, Mercedes-Benz Junior Cup, Sebastian, unser Lieblingsturnier.
Gibt auch eine Sonderfolge dazu, hoffe ich.
Also, ich hoffe, dass wir eingeladen werden.
Genau.
Also wir zahlen natürlich fürs Ticket, keine Sorge, dreht nicht durch, wir wollen nichts umsonst.
Also ich habe schon tatsächlich für den Finaltag habe ich schon ein Stehplatzticket mir prophylaktisch mal gesichert, ja.
Sicher,
Ist sicher. Ja, der Mercedes-Benz Junior Cup im Glaspalast in Sindelfingen ist eigentlich immer der perfekte Jahresauftakt, also ja, macht immer richtig, richtig Spaß. Normalerweise ja am ersten Wochenende im neuen Jahr, also so 5., 6., 7. Dieses Jahr ist Heilige Drei Könige irgendwie so früh, dass man gesagt hat, okay, da haben die Mannschaften Probleme, das zu organisieren, deswegen gehen wir eine Woche später rein und deswegen steigt der Junior Cup am 11. und 12. Januar, aber sonst bleibt, glaube ich, alles wie immer.
Es bleibt alles wie immer und es wurden die Gruppen ausgelost von Dennis Undorf und Christian Gentner, haben wir ja vorhin schon gesagt. Und der VfB Stuttgart, immerhin Titelverteidiger, bekommt es in Gruppe A mit Sao Paulo, Heidenheim und Servette Genf zu tun. Und in Gruppe B treffen Borussia Mönchengladbach, Manchester United, Bayern München und die Glasgow Rangers aufeinander. Das klingt wie ein Final Four im Landesmeistercup irgendwie, weiß nicht, Ende der 70er.
Stimmt, ja.
Großartig, großartig. Übrigens nicht mit dabei Rapid Wien, die uns immer großen Spaß gemacht haben.
Ja, die sind halt zu gut und wenn die mitmachen, dann gewinnen sie meistens. Wahrscheinlich hat man die deswegen nicht mehr eingeladen.
Finde ich gut. Ja, kommt die nicht mehr rein. Herausragend. Gibt übrigens noch Karten, Link wie immer in den Shownotes. Und der Schirmherr, das habe ich gar nicht mitbekommen, erst heute gelesen, wird Kakao in dieser Spielzeit sein oder für dieses Turnier. Großartig. Freue ich mich schon drauf. Ich freue mich auch, Sebastian, auf die Lesung, die du ja letzte Woche schon beworben hast im Fanprojekt mit Christoph Ruf, der sein Buch vorstellt, dessen Name mir jetzt in diesem Moment entfallen ist. Das gibt's doch gar nicht.
Das ist doch ganz einfach. Der Titel ist Genug geredet. Das gilt auch für uns, weil wir uns jetzt dem Ende der Sendung nähern. Ja. Und genau, es ist ja auch der Jahresausklang im Fanprojekt, jetzt am kommenden Freitag. 19 Uhr geht's los. Christoph Ruf hat sein Buch dabei, Genug geredet, die Irrwege der Bundesliga und die Inkonsequenz der Fans. Und ich glaube, es könnte echt ganz spannend werden. Ich habe mal geguckt, ich glaube, die Frankfurter Rundschau schrieb drüber. Ruf beschreibt die falschen Versprechungen und enttäuschten Hoffnungen aus den Gesprächsgruppen mit Fanbeteiligung, die deutsche Fußballliga in der Corona Corona-Zeit initiiert hatte. Die Bundesliga habe sich geläutert gegeben. Nachhaltiger wollte man wirtschaften und die eigene weltfremde Blase verlassen. Nichts davon ist passiert. Und ich glaube, das können auch VfB-Fans ganz gut nachvollziehen, die für 18,93 Euro irgendwelche Charity-Tickets gekauft haben für Spiele, die es nicht gab, und jetzt halt für ein Champions-League-Ticket irgendwie 120 Euro latzen müssen. Also dieses Problem ist durchaus da und das ist ligaweit so. Und genau, ihr könnt hingehen, um 19 Uhr geht's los. Meldet euch am besten an, wir blenden dann die Grafik nochmal ein. Ihr könnt euch beim Chan anmelden und ich glaube, es wird ein richtig schöner Abend. Und ihr könnt natürlich mit Christoph Ruf und auch den Jungs vom Fanprojekt anschließend noch über die Thematik und wahrscheinlich auch über alle anderen Thematiken diskutieren.
Und Sebastian, es gibt noch was, auf das wir hinweisen möchten, haben wir schon getan. Es geht nochmal um den Lift für Samuel. Da fehlen ja noch 50%, habe ich mir von dir sagen lassen.
Genau, die Aktion lief ja relativ schnell an, wie das halt immer so ist. Es ist ein großer Batzen Geld, der da benötigt wird und leider fehlt noch die Hälfte der Summe. Und ich würde sagen, wir alle machen Samuel nochmal ein kleines Weihnachtsgeschenk und nochmal einen Geldbeutel auf und spenden nochmal. Und vielleicht spricht sich ja die Aktion auch rum, so ins Umfeld der Spieler, weil die haben ja einen etwas größeren Geldbeutel und dann können wir, glaube ich, alle zusammen Samuel helfen. Es ist eine GoFundMe-Kampagne, die wir verlinken und nochmal zur Erinnerung, Samuel ist 5 Jahre, er ist Hardcore-VfB-Fan, aber auch leider mit einer schweren Krankheit unterwegs und er hat spinale Muskelatrophie und ist deshalb auf den Rollstuhl angewiesen und seine Familie möchte sich jetzt im Haus einen Treppenlift einbauen, damit Samuel halt ein bisschen unabhängiger ist und dann auch zum Beispiel alleine in sein Zimmer rein kann und nicht immer da die Treppen hochgetragen werden muss. Und so ein Ding ist halt super teuer. 50% sind geschafft. Also das Ziel ist eigentlich schon in Sichtweite. Und wenn ihr noch den einen oder anderen Euro zu Weihnachten übrig habt, würde ich sagen, dann spendet den gerne an Samuel, weil da ist das Geld auf jeden Fall sehr gut aufgehoben.
Dann würde ich sagen, zum Abschied schauen wir jetzt nochmal schnell rüber ins Neckarstadion.
Ist jetzt Guido Buchwald dran?
Jetzt gucken wir mal. Warte, ich guck mal rein. Also wenn, dann kommt da Guido Buchwald jetzt hier mit so einem Fashion-Rap um die Ecke.
Oh. Warum nicht?
Oh, der Weihnachtsmann. Das ist ein schönes Lied. Er hat uns etwas mitgebracht. Es klingt irgendwie wie Christine und die Schleckermäuse.
Mäuchen. Ich kenne nur Susanne Sommerland.
Das heißt ist der so? Hip-Hop-Weihnachtssong, Sebastian.
Ich glaube, wir müssen jetzt hier dringend diese Sendung beenden.
Jetzt reicht's wirklich. Jetzt gehen wir wirklich raus, spielen hier unser Outro und bedanken uns bei euch natürlich für die Aufmerksamkeit. Wir haben es mehrfach gesagt und ich hoffe, ihr vergesst es nicht. Wir werden am Donnerstag eine weitere Ausgabe aufzeichnen, definitiv mit der Vorschau auf das Spiel gegen St. Pauli. Vielleicht gibt es dann auch noch exklusive Interviews aus der aus dem Neckarstadion zum Weihnachtssingen. Vielleicht finden wir noch mal ein paar Menschen, die mit uns zusammen in die Kamera singen. Das wäre auch großartig. Und wenn das nicht der Fall ist, sorgen wir vielleicht dafür. Am 23.12., denn da gibt es unsere letzte Ausgabe vor Weihnachten.
Und die dann im Fanprojekt, ne? Also am Donnerstag sind wir noch mal remote unterwegs mit der Vorbesprechung zu St. Pauli. Mhm. Nach St. Pauli dann am 23.12. aus dem Fanprojekt mit Glühwein, Lichterkette, Gutzle, alles, was man braucht.
Open End, es wird herausragend. Gut, Sebastian, dann danke ich für deine Aufmerksamkeit, für eure Aufmerksamkeit und für deinen Beitrag und freue mich auf kommenden Donnerstag. Bis dann.
Bis dann. Ciao, mach's gut. Yeah.